Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Christina Fassler. Viel Spaß!
Es ist aber tatsächlich an uns, nicht irgendwie nur Nutzer von etwas zu sein, sondern Gestalter von etwas zu sein. Und mit diesem nicht Nutzer, sondern Gestalter zu sein, das von vornherein und früh schon in der frühen Bildung schon immer zu sagen, ich benutze nicht nur ein Handy, benutze nicht nur eine Software, ich beginne zu verstehen, was dahinter ist. Oder zumindest kann ich die richtigen Fragen stellen. Es ist wirklich ein Glück, wenn Menschen mit verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen Backgrounds und nicht, weil ich jetzt hier den großen Diversity-Vortrag halten will, ich empfinde es wirklich, als würde ich immer meine Teams, wenn ich die Chance hatte, sie zusammenzustellen, so zusammengestellt, dass sie wirklich sehr, sehr verschieden sind. Und es verschieden heißt ja nicht irgendwie verschiedene Haare, verschiedene Hautfarbe, sowieso, ne? Sind Familien ticken anders als Singles. Und diese Verschiedenheit zu leben, nutzt die Zeit, miteinander zu reden und zu entdecken, was andere fasziniert, weil daraus erwächst so viel, da lernt man so viel draus. Und ich würde immer mitgeben, interessiere dich für Menschen und trau dich so zu sein, wie du bist, weil du bist auch eine Bereicherung.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath und ich freue mich, dass heute Christina Fassler bei mir ist. Ich war bei ihr, um genau zu sein, durfte sie besuchen in Berlin und wir haben einen wunderbaren Podcast aufgenommen über die Medienwelt, über Transformation und vor allen Dingen auch über ihre Leidenschaft Kommunikation. Christina ist eine erfahrene Medienmanagerin und Kommunikatorin, war viele Jahre bei Axel Springer tätig, wo sie als General Manager Marketing und Commercial Sales für den Nachrichtensender Welt, ehemals N24, arbeitete. Vor ihrer Zeit bei Axel Springer war sie 14 Jahre lang bei Sat.1 in der Presse- und Kommunikationsabteilung tätig. Sie ist bekannt für ihr Engagement in den Bereichen Gender Equality und Diversity. Sie war Mitgründerin des Vereins Global Women in PR Deutschland. Im Jahr 2022 entschied sie sich, Axel Springer zu verlassen und sich selbstständig zu machen. Seitdem ist auch zu lesen, dass sie mit Tijen Onaran zusammenarbeitet. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir heute. Ich wünsche euch gute Unterhaltung.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird supported von meinem Partner OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Ihr könnt als Unternehmen also jetzt euren Mitarbeitenden ein wunderbares Angebot machen für eine gesunde Unternehmenskultur. Das heißt, sie bekommen die Möglichkeit, sich mit Themen wie Überlastung, Stress, Burnout, Fokus, Mental Load, ja, das kenne ich als Papa auch, all das sind Themen, mit denen Sie sich beschäftigen können auf dieser Plattform. Und dazu gibt es Angebote, nämlich hat man die Möglichkeit, mit PsychologInnen zu sprechen in mehr als 30 Sprachen. Man hat die Möglichkeit, in Coachings zu gehen und all das könnt ihr jetzt mit OpenUp eure Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Lernt das mal kennen. Ich tue es euch in die Shownotes, mehr auf openup.de/unternehmen.
Werbung Ende.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass ich heute in Berlin bin bei Christina.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Sehr schön.
Sonst frage ich ja immer, von wo aus schaltest du dich ein oder wo erreiche ich dich, wird ja manchmal auch gefragt. Aber heute sind wir einfach beide in Berlin und das auch noch bei dir. Freue mich, dass ich beide sein kann.
Ja, schön, dass wir uns gegenüber sitzen und schön, dass es endlich mal geklappt hat.
Das freut mich auch, denn du bist ja oft bei mir vor der Haustür auf dem Wasser. Wer dir auf Twitter oder jetzt X folgt, kennt auch Bilder, also aber nicht nur dort, ne?
Nö, oder ist das der
Segelkanal schon eher, ne?
Ist Twitter eigentlich, ich sage immer noch Twitter, rebelliere auch an dieser Stelle gegen Elon Musk, ansonsten muss man ja eh gegen den rebellieren, aber nee, auf Instagram, glaube ich, kann man die auch sehen. Da verfolgt immer die Familie, wo ich gerade bin, dann weiß ich auch, dass alle wissen, wo ich bin und dann ist auch wieder gut, insofern, ja, da sind sie.
Ja, schön, dass wir heute mal schnacken können. Wir haben gerade schon festgestellt, es gibt echt viele Themen. Ein paar können wir heute besprechen, alles werden wir nicht schaffen. Und auch du darfst meiner mittlerweile 11-jährigen Tochter ja mal erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
einer 11-jährigen Tochter das zu erklären? Ja, das ist ja so eine Sache. Ich würde sagen, es sind 4 Punkte. Die Nummer 1 ist, dass ich anderen Menschen dabei helfe, dass besser sichtbar wird, worin sie besonders gut sind. Womit sie sich besonders gut auskennen, was sie machen, was sie oft machen, wo sie ganz viel bei lernen, was sie richtig gut können. Damit diejenigen, die was Ähnliches machen, das sehen können und sagen, poch, vielleicht frage ich die mal und vielleicht gucke ich mal rein, wie die das machen würden. Weil wenn man die Besten zusammenbringt, wenn man was machen will, dann fällt man ja vielleicht auch bessere Entscheidungen. Das Zweite, was ich mache, ist, diesen Leuten auch zu helfen, wenn sie sich was besonders Tolles ausgedacht haben oder wenn sie was erfunden haben oder wenn sie nur was anders machen, als wir es sonst immer gemacht haben und das irgendwie gut ist, dass sie das auch gut erzählen können. Denn wir wissen das ja alle, manchmal macht man was total toll und dann freut man sich. Der kennt das und dann denkt der, boah, wie erzähle ich das jetzt? Und beim Erzählen ist man so erfreut, dass man manchmal vergisst, es so richtig gut zu erzählen, dass die anderen einen auch gut verstehen.
Einem selber ist es ja klar, ne?
Und ja, dann ja, man weiß das und dann denkt man, wieso verstehen mich die anderen nicht? Und ich bin die, die demjenigen, der irgendwas erfunden hat oder derjenigen ein bisschen dabei hilft, das besser zu erzählen. Ja, und dann gibt es einen dritten Punkt und der gehört da so fast dazu. Ihr kennt das alle, dass man sagt, was man wirklich meint und nicht so drumherum redet. Das machen Kinder, aber noch viel öfter machen das ja Eltern. Ihr kennt das alle, wenn oder zumindest viele Eltern machen das. Ich weiß nicht, ob du es auch machst. Aber dass man zum Beispiel sagt, ja, du sollst jetzt schlafen, weil du musst ja morgen in die Schule oder so. Aber eigentlich denken die Eltern vielleicht an der Stelle, ah, ich würde jetzt schon, dass sie mal Ruhe geben hier, weil ich würde ja gerne noch das und das machen oder ich würde auch gerne mal meine Ruhe haben.
Das habe ich noch nie gehabt.
Nee, ne? Er kennt es nicht, aber viele andere kennen das, nehme ich ja an. Und ja, und ich bin diejenige, die dagegen kämpft. Nein, ich helfe Leuten dabei, zu sagen, was sie wirklich meinen und warum sie was wirklich wollen, aber so, dass sich die anderen nicht drüber ärgern. So, und dann gibt es noch einen Punkt, der kommt natürlich nicht so oft vor, aber Menschen machen Fehler, das kennen wir alle. Und wenn ich Fehler gemacht habe und eine Person bin, die irgendwie vielleicht ein Unternehmen führt oder für viele Menschen verantwortlich ist und wirklich, wenn ich wirklich Mist gebaut habe und mich darüber richtig doll ärgere und aufgeregt bin, dann ist es sehr, sehr schwer, häufig anderen das in Ruhe zu erklären, warum ich mich ärgere, warum das so nicht nochmal passieren soll, vielleicht auch warum das passierte. Und das auf eine gute Weise zu erzählen, braucht manchmal auch jemanden, der einen nicht unbedingt in den Arm nimmt, aber der einen nochmal fragt, wie war das eigentlich und der ein bisschen ruhiger werden lässt. Und diese Person bin ich auch. Ja, und das ist mein Job. Also
Kommunikation.
Ja.
Das verbindet uns, ja. Was macht für dich diese Leidenschaft aus an Kommunikation?
Ich glaube tatsächlich, dass unser ganzes Leben, ich sage das auch immer, alles ist eigentlich Kommunikation. Das ist ja sowas, ich sag mal, ich beobachte so gerne, wie Menschen miteinander interagieren. Was tun sie? Sie kommunizieren miteinander. Ja, ich kommuniziere auch sehr viele Lästern immer, sehr gerne mit meinem Hund. Der kann das sehr gut nonverbal. Ja, und sagt mir trotzdem genau, was los ist. Aber ich bin der ganz tiefen Überzeugung, wenn wir uns mehr, und das meine ich wirklich im allerfröhlichsten und schönsten Sinne, wenn wir uns bei Kommunikation, auch wenn das auch schon fast so ein sperriger Begriff ist, ja, also bei dem Miteinander, wie wir interagieren, ob es mit Blicken ist, mit Worten, mit Musik, mit ist mir egal, ja, mit irgendwas, oder dass wir es uns einfach schön machen und gar nichts sagen, wenn wir uns dabei mehr Mühe geben, dann bedeutet das ganz viel für das Miteinander von Menschen. Und das macht ja nun mal unser Leben aus. Und deshalb fasziniert mich Kommunikation. Und das geht vom Privaten über das Berufliche. Und ich glaube tatsächlich, den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist, der liegt immer darin, wie ist die Kommunikation? Du kannst die tollsten Dinge der Welt erfinden, wenn es keiner weiß, schade drum. Du kannst den größten Mist machen. Wenn keiner mit guter Kommunikation dagegen ankommt, kommst du damit durch. Kommunikation macht den Unterschied. Und ja, und es interessiert mich so, so, so.
Man kann ja nicht kommunizieren, wie wir wissen. Ne?
Genau, das ist der Punkt.
Körpersprache ist ja auch spannend.
Ja.
Also das werden wir heute nicht komplett bewältigen können. Aber
ja.
es ist so offensichtlich und so normal und selbstverständlich, dass man kommuniziert, aber darüber mal zu sprechen, wie man das tut oder getan hat, das machen wir nicht so sehr. Ne? Auch in Familien, dann geht es manchmal in Richtung Konflikte oder so. Aber so metamäßig, dass man mal darüber spricht, wie man miteinander spricht, irgendwie, ich weiß nicht, hast du das früher kennengelernt? Bei mir gab es das eigentlich nicht.
Nein, das gab es überhaupt nicht. Da ist ja relativ schnell, haben wir unsere Muster, in denen wir auch die Kommunikation bewerten. Und dann sagen wir, die Person ist wütend, die Person ist aufgeregt, die Person sagt ja heute gar nichts. Warum sagt sie eigentlich gar nichts? Und wir interpretieren ja vor allem aus unserer Perspektive, logischerweise, weil wir sind es ja, und machen uns so ein Bild. Und was aber eigentlich bei dem anderen los ist, was bei der anderen beim Gegenüber los ist, das zu hinterfragen und sich einen Gedanken zu machen, was da wirklich geht, da haben wir früher überhaupt nicht drüber geredet. Das kenne ich wirklich erst, seit ich mich sozusagen beruflich damit beschäftige und mich auch mit der Frage auseinandersetze, dass verschiedene Leute eben auch einen verschiedenen, man sagt so den Tone of Voice, ne, das ist wieder so ein netter Ausdruck, ne, aber Menschen haben halt eine andere Art zu kommunizieren, obwohl sie das völlig Gleiche eigentlich meinen, sagen und auch vielleicht alle gut drauf sind und trotzdem wirkt der eine völlig ruppig, der andere völlig lustig und der nächste ist komplett still und alle sind im Zweifel aus ihrer eigenen Perspektive, haben heute einen guten Tag und sind gut gelaunt. So, Freunde, ne? Und das zu begreifen und sich Gedanken darüber zu machen, dass es eben auch nicht so einfach ist. Ja, ja, und dann der Umgang mit Worten. Und darüber können wir ja extra 3 Stunden, da machen wir dann doch die längere Version. Ne?
Bei uns im Norden dann,
und mit wie geht's? Wort.
Jo.
Moin.
Aber haben dann welches Jo, ne? Wie ist das Jo betont?
Oh, da gibt es, das Jo hat sehr viele Unterschiede. Jo. Es gibt auch ein Jo. Da sagst du kein Wort danach mehr, ne? Es gibt doch das Jo, was hier das Gespräch beendet. Dann war es das aber auch. Jo.
Du kommst ja auch aus dem Norden, und zwar aus Wismar. Das ist ja gar nicht so weit weg von Rostock. Nee. Wenn du dich noch so zurückerinnerst an deine Kindheit, DDR-Zeit dann ja auch, was hast du da noch für Bilder?
Ja, was habe ich für Bilder? Ich bin so in so einer relativ verrückten Familie groß geworden. Meine Großmutter war das einzige von 9 Geschwistern, was in der DDR lebt und alle anderen waren irgendwie in Köln. Also wir gucken immer Karnevalsumzüge. Ich fand die schon im Fernsehen nicht gut. Ich konnte die auch später nicht leiden. Karneval ist nicht meins geworden. Nee, meins
auch nicht.
Irgendwie weiß ich auch nicht, dass es irgendwas Norddeutsches. Ja, geht gar nicht. Aber ne, die lebten alle irgendwie Saarland, Köln und so weiter. Und ja, woran ich mich erinnere, ist eigentlich, ja, was für ein besonderer Schatz Bücher oder, Gott, wahrscheinlich kennt die Hälfte der Hörer das nicht mehr. Ach nee, doch, Schallplatten kennt man ja wieder. Oder so Platten waren, die man irgendwie sich besorgte oder die meine Großmutter irgendwie von, ich sag mal, Westbesuchen, ne, irgendwie in der Wäsche Platten mitgebracht hat, ja, oder wenn man wusste, irgendwie die Buchhändlerin sowieso hat dieses eine Buch und du hättest das gerne und du hast dann so eine Reihe gehabt, hast gesagt, okay, du hast jetzt 3 Tage und dann geben wir das der und dann geben wir das der und dann liest es der. Also dieses, dass man sich so an bestimmten Dingen, wenn man die irgendwann mal geschafft hat, die zu bekommen, irgendwie nicht um sie zu haben, sondern tatsächlich um die Platte zu hören, sich daran zu freuen oder um das Buch zu lesen und drüber zu reden, also ja, dass man schon relativ viel Energie für Dinge, die, glaube ich, heute kann ich mir immer alles kaufen, was ich will. So, ja. Ne? Also das war schon anders. Und dann gibt es noch so was Schräges, jetzt halten mich alle gleich für komplett durchgeknallt. Ich habe immer noch die Macke. Ich glaube, das ist, mein Mann sagt immer, ich hätte einen Ostschaden, der kommt nämlich nicht aus dem Osten. Ich gehe nie her und sage, ich gehe jetzt das und das einkaufen, weil ich will das kochen. Ich gehe immer noch los und gucke, was es gibt, was totaler Quatsch ist, weil es immer alles gibt.
Ja, ist das so ein Osten-Ding?
Das ist ein Osten-Ding, dass du eigentlich gegangen bist und sagst, mal gucken, was es heute gibt und entscheide ich an dem, was es gibt, was ich koche. Und ich kann bis heute, bin ich total planlos in dem Sinn, als dass ich hingehe und sage, ich guck mal und dann kaufe ich das und das. Irgendwie, ja, das ist geblieben. Also so viel zum Thema Osten.
Meine Oma sagt auch immer noch, ich gehe in die Kaufhalle.
Ach, siehst du? Ja, hier vorne steht auch noch eine. Ja. Die ist jetzt ein Kulturzentrum, sehr schön.
Und dann warst du auch in Rostock eine ganze Weile, hast dann nämlich studiert. Ich habe ja auch mal an der Uni Rostock studiert. Die ist ja die älteste im Ostseeraum, ne? Ich war ja neulich dort auch zu Gast, haben wir auch einen Podcast aufgenommen. Also das ist auch nochmal ein interessantes Thema. Was hast du so in deiner Studienzeit über Kommunikation gelernt? Und du wolltest dann ja Lehrerin werden, hast es ja auch gemacht, ne?
Genau, ich habe tatsächlich Bio und Pädagogik und Sport studiert und wollte Lehrerin werden, hatte zwischendurch so eine kleine schwierige Phase, weil mir jemand gesagt hat, ich hätte Knötchen auf den Stimmbändern und könnte wohl nicht Lehrerin werden. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, das war damals, ich weiß gar nicht, wie man das heute studiert, aber damals war es so, dass du parallel auch erstmal so wie so ein Grundstudium Bio gemacht hast, wenn du, ne? Und da ich das hatte, dachte ich, na gut, dann studiere ich halt Bio weiter. Zwischendurch gingen die Knötchen weg, ist auch egal, deswegen habe ich so beides gemacht. Und ja, meine Erinnerung an mein Studium ist vor allem, dass ich einen sehr, sehr tollen Professor hatte in der Sportwissenschaft, der mich irgendwie immer, also man sagt jetzt so, mich gefördert hat. Das hört sich so, ich wollte gar nichts Besonderes, aber der hat mich eher gefördert, ist falsch, er hat mich gechallenged. Mhm. Er sagt, oh Christina, ne, das ist so, der geht doch besser, kannst du auch eigentlich besser, ne? Überleg noch mal so, ne? Der hat sehr früh, hat der mir ordentlich was gegeben im Sinne von, geht noch was. Und das habe ich total geliebt. Und ansonsten, muss ich sagen, habe ich diese Situation in Rostock an der Uni mit den verschiedenen Gebäuden, mit den alten Gebäuden in der Biologie, die alten Gebäude der Sportwissenschaft. Ich fand, das war ein total schönes Unileben. Ich habe die Uni finanziert tatsächlich, indem ich Nachtdienste in der Orthopädie gemacht habe. Das war auch lehrreich, also auch lebenslehrreich, weil da auch Menschen lagen, die im Sterben lagen. Und ja, da habe ich auch viel mitgenommen, muss ich sagen, sehr viel Ehrfurcht vor dem Leben und einen hohen Respekt davor, auch also vor dem Geschenk, gesund zu sein.
Ja.
Das hat mich total geprägt. Und ja, und irgendwann durfte ich im großen Hörsaal diesen Dank an die Lehrkräfte sprechen, weiß ich noch, als das Studium zu Ende war. Das war meine erste Keynote sozusagen.
Was hast du denen erzählt?
Ich habe irgendwie tatsächlich über meinen Professor gesprochen, dass der weniger gut darin war zu sagen, toll, aber großartig darin war zu sagen, da geht doch noch was, oder? Und dass ich glaube, dass uns das weiterbringt, als wenn wir uns gegenseitig hier zu Tode loben und alles immer total toll finden. Dass die Leute, die sagen, ich glaube, bei dir geht noch mehr, die viel wichtigeren vielleicht im Leben sind. Und das ungefähr, das ist noch die Erinnerung, denn das hatte mich total geprägt. Ist auch bis heute sowas. Das habe ich auch bis heute so drin, dass ich immer sage, ich bin nicht der schlechte Mensch. Ich mag dich ganz besonders, wenn ich dir sage das. Mhm. Bei dir geht noch was.
Wenn man es begründet, ist es natürlich hilfreich, warum man so ist. Ne?
Der Mecklenburger an sich findet das sonst nicht so gut, wie wir beide wissen.
Der Mecklenburger.
Insofern muss man auch das immer erklären, warum man das mag. Aber mich hat das geprägt.
Mhm, glaube ich. Weil wir sind ja kulturell auch eher so geprägt, dass wir uns bestätigen, oder? Dass wir so uns loben und auch die Kinder ja schon. Ne? Ich kenne das ja auch von meiner Familie, die Großeltern, das hast du ja toll gemacht und als ob das hilft. Also das ist ja schön und gut und Wertschätzung brauchen wir natürlich auf jeden Fall, aber man könnte ja auch mal sagen, also wie verpackt man es, ist die Frage dann. Ne?
Ja, das ist ja gerade bei Kindern, das finde ich tatsächlich, mich hat das auch so, dass ich das auch so ein bisschen nerdig auch immer dann bei meinen Kindern drauf geguckt habe und da sind ja diese zwei Sachen. Ich finde es super, super wichtig, seinen Kindern dieses Selbstbewusstsein mitzugeben. Zu sagen, ne, wenn du
bist zehnmal okay.
anders bist, du bist okay. Ne, du musst nicht sein wie A, wie B, wie C, wie D. Finde dich toll. Ne, dieses, du bist toll und hey, da geht doch noch was. Ja? Und das zusammenzukriegen.
Gib dich nicht so schnell zufrieden. Ne?
Ja. Ne? Guck mal, wie genial ist es. Geh mal ein Stück höher und guck noch mal, wie toll das jetzt aussieht von der Perspektive. Ja? Ne? Und das so, das finde ich schon ganz wichtig.
Diese Ambition auch zu haben. Ne?
Ja, absolut. Absolut. Mal gucken, wie weit es geht. Das macht doch auch Laune. Gut, ich habe auch Sport gemacht immer, aber auch mal gucken, wie hoch es geht. Hochsprung gemacht viel.
Hm.
Ne? Und, aber das hat doch was, macht doch irgendwie Spaß.
Aber wenn man auch nochmal über den Osten spricht oder die neuen Bundesländer, so neu sind sie ja auch nicht mehr. Da wird ja manchmal auch relativ schnell gesagt, es fehlt die Ambition, wir sehen noch weniger Führungspositionen, wir sehen irgendwie auch weniger Unternehmer und Unternehmerinnen. Kannst du das bestätigen oder glaubst du, das ist ein Klischee? Also es könnte ja mit der Sozialisation der DDR zu tun haben, ne?
Naja, ich bin relativ schnell nach der Maueröffnung in einem westdeutschen Unternehmen gelandet, weil ich bei Sat.1 gelandet bin. Vorher war ich noch in einem Verlag und in dem Verlag, egal. Der wurde dann übernommen und war dann auch ein westdeutscher Verlag, aber egal. Ambitionen, ja.
Das ist ja nicht so wie in Amerika.
Vielleicht haben wir uns auch alle so da eingerichtet. Also, wenn ich einen schlechten Tag hätte, habe ich natürlich nicht. Würde ich sagen, vielleicht war es auch irgendwie so, dass so ein bisschen das Gefühl, naja, da ist ja alles so anders und da muss ich mich erstmal zurechtfinden, jetzt will ich mal nicht gleich die Klappe zu weit aufreißen oder so, vielleicht irgend sowas. Kann schon sein, dass das eine Rolle spielte. Jetzt bin ich tatsächlich von meinen Eltern auch sehr selbstbewusst erzogen worden oder eher so, sag deine Meinung und im Zweifel, wenn du Ärger kriegst, dann komme ich nochmal vorbei und erkläre denen nochmal, dass sie sich bitte benehmen sollen. Also ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich Missbrauch kriege, ich Ärger, aber wenn ich die Klappe aufreiße, kriege ich definitiv keinen. Nicht von meinen Eltern. Und das war aber nicht so der Standard. Ne? Das muss man schon sagen. Also
ich bin so aufgewachsen in den 80ern dann. Das wird schwierig, wenn man laut ist. Und man weiß nicht so genau, wer hört auch zu. Dann gab es ja auch noch so Sachen wie Stasi, also so diese Vergangenheit halt. Ne?
Ja.
Wir waren in der Kirchengemeinde in Rostock-Warnemünde und dann hat man später erfahren, dass da auch die Stasi mit Pastoren als Spitzel drin war. Und die Kirche war ja sehr kritisch, hat ja auch diese Montagsdemonstration mit angeheizt und überhaupt möglich gemacht. Und da war es dann immer so, also nicht so, dass man jetzt laut rausgeht, das habe ich nicht so oft zumindest erlebt.
Ja, es spielte sich ja dann, also zumindest habe ich das dann so wahrgenommen, das kenne ich halt jetzt nicht mehr so aus dem Westen, das muss der Westen auch nicht haben, weil es ja tatsächlich freier ist, ja, oder frei ist, ne? Es spielte sich wahnsinnig viel so in den eigenen Gruppen ab, ne?
Ja.
Wie du sagst, die Kirchengemeinde, ich hatte eben so Freunde, die lasen dann die Novoje Vremya, Überraschung, weil da waren dann Gorbatschow und die diversen anderen hatten da Aufsätze drin, also erstmal, ja, ne, alles vor Putin war ja nicht so übel da, ne? Und man tauschte sich aus, man war wahnsinnig interessiert in solchen Gruppen. Das waren aber auch immer gleich tickende Leute.
Ja.
Es war irgendwie, ja, so eine andere Art. Ja, natürlich hast du aufgepasst, dass du nicht irgendwie...
Es gab auf jeden Fall nicht das, was wir in Amerika sehen, dieses ein Traum und ich kämpfe dafür und ich erzähle es allen.
Ja.
So war das halt nicht.
Nee. Was ich so grundsätzlich erlebt habe, war tatsächlich relativ früh hat meine Schuldirektorin, weil ich irgendwie Unterrichtsmaterial hatte, was nicht so ganz gängig war zu Bitterfeld und wie das so umwelttechnisch, hat mich in den Raum gestellt und hat mir sehr deutlich gesagt, dass deswegen habe ich auch aufgehört, Lehrerin zu sein, dass damit auch klar wäre, ich wollte immer Schuldirektorin werden. Also wenn du mich so nachts wächst und sagen würdest, Christina, was musst du eigentlich unbedingt noch machen?
Das steht noch auf
immer
der
noch total.
Aber warum?
Ich weiß, ich hätte mal so Bock, so eine richtig coole Schule zu machen. Wahrscheinlich geht das gar nicht, weil du 780.000 Regularien hast und irgendwie.
Ich kenne einen sehr guten, coolen Schulleiter in Rostock.
Siehst du?
Das geht schon.
Ne? Und die bestellte mich jedenfalls hin und sagte mir, und da war ich gerade mal irgendwie, glaube ich, anderthalb Jahre, wenn überhaupt, Lehrerin, und sagte mir, also mit dem, was jetzt in meiner Akte stünde, so, ne, dass
das
ich hier Klima und Tralala und Bauer Umweltverschmutzung in Bitterfeld unterrichte und dann noch mit Material aus der Umweltbibliothek, würde mir doch klar sein, dass ich, und das meinte sie hat mir freundlich und bestimmt erklärt, dass ich damit diese Sache, die ich ihr doch erzählt hätte, als ich an diese Schule kam, dass ich mal Schuldirektorin werden möchte, erledigt hätte. Das war mein Lehrstück. Das war auch der Grund, weshalb ich raus wollte dann aus der Schule. Weil ich gedacht habe, wenn sie dir deinen Traum nach irgendwie nicht mal zwei Jahren schrotten, musst du einen anderen Weg gehen. Vielleicht wäre ich, wenn das nicht so gewesen wäre, heute Schuldirektorin, wie geil.
Ja, wir werden ja noch sehen, ob das, was du heute tust, damit vielleicht sogar was zu tun hat.
Ja, vielleicht.
Aber wie hast du dann deine Weggabelung gefunden?
Ja, ich bin dann tatsächlich, haben Freunde in dem sogenannten Verlag Junge Welt gearbeitet, der ja nicht die Tageszeitung Junge Welt, sondern der Verlag Junge Welt war der Verlag, der alle Kinder- und Jugendzeitschriften der DDR sozusagen rausgebracht hat und auch eine Zeitschrift, die ist Jugend und Technik. Und da war dann, Überraschung, Überraschung, mein Biostudium. Wie gut. Ja, ne, die sucht nämlich jemand, der sich mit Bio und diesen ganzen Naturwissenschaften-Themen auskennt.
Ich kann mich noch erinnern an die Frösi.
Das ja, war auch so ein fröhlich sein und singen. Genau, die kam auch aus dem Verlag.
Das hätte ich gar nicht mehr gewusst, was ne? das bedeutet, aber dann die
Digi
hatten Ducks wir auch.
Wurden die, ja, da gemacht, sehr ne? gut. Die gibt es ja Comics. Heute noch. Genau, die Comics. Ich glaube, das war auch das einzige Comic. Dann die Bumi-Zeitung,
ja.
die für die ganz Lütten. Und eben, wie gesagt, Jugend und Technik. Ja, da war ich.
Aber sowas wie eine Bravo gab es nicht im Osten.
Nee, das gab dann doch irgendwann so ein, oh Gott, ich weiß nicht, wie das hieß, Neues Leben. Nee, ich weiß nicht, wie das hieß. Es gab dann irgend so ein komisches Jugendmagazin, gab es mal kurz so eine Hilfs-Bravo, aber auch nur ganz kurz und dann ging die Mauer auf. Nein, ich war jedenfalls bei dieser Jugend und Technik und der Verlag wurde dann übernommen und wie das so ist im Leben, ne? Die Mauer ging auf und irgendwer sagte irgendwem bei Sat.1, ich hatte ja nichts mit Pressestellen zu tun, also hallo, ja, ne? Ruf mal Christina an, ihr sucht jemanden für die Pressestelle von Sat.1, ihr war in Berlin, ein größer Teil davon. Und dann traf ich Peter Strahlendorf, den damaligen Pressechef von Sat.1 und war dann wieder so ein Klassikergespräch und so gesagt, finde ich ja total schön, dass wir uns treffen und ich freue mich und fühlte mich auch total gewertschätzt. Habe auch sehr klar gesagt, ich habe keine Ahnung von Pressearbeit. Und dann sagte Peter Strahlendorf den legendären Satz, Pressearbeit ist gesunder Menschenverstand. Zuhören können und gut mit Menschen umgehen.
Kein Hexenwerk.
Ne? Ich habe gesagt, okay. Ne? So, und er suchte halt jemanden, der die Pressearbeit für die neuen Bundesländer, für den Fernsehsender Sat.1 aufbaute, der damals sich um die Antennenfrequenzen, Überraschung, Überraschung, oh Gott, ey, manche Leute werden überhaupt nicht verstehen, was wir hier reden. Da gab es nämlich noch so Fernsehantennen und
ja.
Sat.1 bemühte sich um die Fernsehantennen, um die Verbreitung in den neuen Bundesländern, auch in den Tälern der Ahnungslosen sozusagen, ne, wo es bisher keinen Westempfang gab. Und und ich wurde in der Pressestelle, ich kriegte... Gibt es ja heute auch nicht mehr, ne? So ein Stapel Pressemappen zu einem möglichen komischen Sat.1-Programm, die ich bisher auch nicht geguckt hatte. Ich war wirklich richtig lost und habe aber gedacht, ja, warum denn nicht?
Da gab es ja noch den Sat.1-Ball, ne?
Ja, ja.
Und Geh aufs Ganze und sowas lief
ja,
da.
Ja, alles Glücksrad. Das Glücksrad ist dann so nach
Glücksrad, und
nach.
Die, Marin
die
Gilzer.
Die Zuschauer vom Glücksrad sind wirklich ausgestorben. Da konntest du jedes Jahr sehen, das ist jetzt wirklich, das ist gar keine Lästerei, sondern tatsächlich, die wurden immer weniger, weil immer mehr davon verstorben sind, was ja auch normal ist, weil Menschen versterben ja irgendwann, ist ja endlich das Leben. Aber, ja.
War das ein Sat.1-Format, Glücksrad?
Ja.
Wow.
Ja, ja, ja. Ist ein internationales Lizenzformat, ne?
Ja.
Aber Sat.1 hatte, das ist wahrscheinlich seit gefühlten 1000 Jahren, egal. Jedenfalls bin ich dann mit sozusagen mit diesem Sat.1-Programm durch die...
Das war ja auch noch eine Zeit, in der so...
Die strukturierten Regionalzeitungen des Ostens, die ja alle sehr klar, ne, gibt es ja heute noch alle, unter anderem auch die Ostsee-Zeitung,
ja,
kannte da all die Jungs und Mädels dann irgendwann. War ganz schön.
Das war ja auch eine ganz andere Zeit, da liefen ja auch dann am Wochenende ab 23 Uhr noch Schmuddelfilme.
Oh,
auf Sat.1
ja,
RTL, oder?
Ja.
Das ist ja heute undenkbar.
Ja, ja, naja, und immer vor allem zu Weihnachten irgendwie spätestens ab 22 Uhr irgendwas, was richtig aggressiv ist, damit die Familien sich abreagieren können.
Ja, ja.
Ja, das war lustig. Es war auch insofern lustig, als dass mit mir parallel ein Kollege anfing, der kam aus Hamburg und war bei Kodes und Klebes und so weiter gewesen und fing auch in der Pressestelle an. Und eine Weile haben wir das ganze Team und es war irgendwie so bekannt, wie es so ist. Es ist ja manchmal leider heute immer noch so, dass man so sagte, ja, der eine kommt aus dem Westen und die andere kommt aus dem, und einer kommt aus dem Westen und einer aus dem Osten, wussten die Kollegen.
Mhm.
Und dann haben wir uns einen Spaß gemacht und haben einfach behauptet, ich käme aus dem Westen und er käme aus dem Osten. Und haben dann immer die Klischees bedient. Und das ging wirklich eine ganze Weile gut, bis wir irgendwann mal aufgelöst haben. Nachdem sich alle immer selbst bestätigt hatten.
Ja.
und immer gesagt haben, ja, hier, ach, guck mal hier, da merkt man doch, ne?
Typisch Ossi.
Ja, typisch.
Und ihr habt euch
amüsiert. Wir haben so ins Häuschen gelacht, ey. Es war so genial.
Aber da hast du das Kommunikationshandwerk dann so richtig gelernt, sozusagen?
Ja, ja, ich bin wirklich sehr dankbar dafür, weil das war mehr kaltes Wasser geht ja nicht. Ne? Mhm. Hier hast du die Pressemappen. Unser Ziel ist, dass wir eine Relevanz haben. Unser Ziel ist, dass die Leute sich auch für unser Programm interessieren, dass wir da in die Programmspalten kennen wir alle noch. Ne? Also weiß ich gar nicht mal, bilden die immer noch das Fernsehprogramm ab? Ich glaube ja. Ne?
Kann sein.
Auf jeden Fall, so kommen wir in die Programmspalten, so hier, guck mal, da produzieren wir einen Film, tralala, Pamela Anderson, kommt mal alle zur Pressekonferenz, so, ja, hier Baywatch hatten wir, hey, wir hatten Baywatch.
Die hast du damals dann?
Ja, ja, die haben wir nach Berlin eingeladen, dann kamen auch alle gerne. Neulich, wie mein Sohn mal erwischt, haben sie Baywatch geguckt, musste ich sehr lachen.
Die 90er, ne?
Ja, ja, ne, und ja. Und,
guckst du da rückblickend schmunzelnd auf die 90er?
Ja, ich, also das ist ja so witzig, ich habe ja dann für Sat.1 gearbeitet, dann für ProSieben Sat.1, also man hätte ja immer sagen können, man geht da raus aus dem Fernsehen, aber ich kriegte immer irgendwie andere Jobs, dann habe ich irgendwie für die ganze ProSieben Sat.1 gearbeitet und irgendwann habe ich immer zu meinen FreundInnen gesagt, ist jetzt ganz gut, wenn ich irgendwie nicht mehr was mit Promis mache.
Du hast sie alle kennengelernt dann in der Zeit.
Ja, du lernst relativ viele kennen, du lernst auch die Macken von relativ vielen und irgendwann hast du so ein Ding, dass du immer sagst, oh nee, den Film guck ich mir ins Kino an, weil, ne, die, oder so, ne, oder.
Die kenne ich privat.
Ja, so die kenne ich so, ja, ja, dann nehme ich das nicht ab, was natürlich albern ist, das vergeht wieder, ne, das ist total, eigentlich dusseliges Gequatsch, aber es war eine Weile ganz lustig zum Lästern und deswegen war ich irgendwann super froh, als ich von Sat.1, ProSieben, ProSieben Sat.1, also ich habe dann irgendwann Unternehmenskommunikation gemacht, gar keine Programmkommunikation mehr, damit habe ich angefangen, dann Medienpolitik gemacht für Sat.1.
Aber wir müssen trotzdem noch irgendeine Anekdote von dir hören, aus der Zeit mit den Promis, das ist bestimmt noch eine für uns.
Oh Gott, wenn ich die erzähle, wird es peinlich. Oh Gott, wie soll ich das sagen? Wie erzähle ich die? Die wird peinlich, ich erzähle die trotzdem.
Ja, los.
Einer meiner Söhne verzeiht es mir. Ja, wir hatten tatsächlich Pamela Anderson in Berlin zur Pressekonferenz und wir hatten abends noch gesponsert als Sat.1 ein Konzert mit den Stones.
Okay.
So, ne, und ich hatte mit der Pressekonferenz und dem ganzen Gedöns zu tun und so weiter und schickte aber meine Family, also meine Jungs mit meinem Mann, schickte ich zu den Stones ins Konzert. So, und was passierte? Mein Sohn Oscar saß neben Pamela Anderson.
Im Konzert?
Ja, ja.
Auf den guten Sitzen.
Ja,
ja.
Weil die saßen im VIP-Bereich, sie ging da auch hin und so weiter. Naja, auf jeden Fall, was ist? Ich komme irgendwann nachts nach Hause, total fertig, PK und so weiter, Kinder liegen im Bett. Ne? Ich gucke nur noch mal rein. Mama. Sie hat mir ihre Hand gegeben. Sie hat wirklich so große, ich sag's jetzt nicht. Boah, wirklich so nachts aus dem Schlaf heraus.
Wie alt war er da?
Da war er 8.
Aber hat schon erkannt, warum sie so beliebt ist.
Er hat es nicht. Meine, haben sich die Jungs immer drüber unterhalten, machen wir uns nichts vor, ne?
Ja, klar.
Ne? Aber er war völlig traumatisiert. Ich weiß noch, wie ich, weil normalerweise sagst du, dann schlaft er schön, ja, ne?
Ja.
Und er, wie so eine, weißt du, so wie Kinder denn so sind, wenn sie im Schlaf so hochkommen.
Ja, ja.
Und dir was sie völlig traumatisiert hat, in Anführungszeichen, nochmal schnell mitteilen müssen, ne? Ich habe mich schlapp gelacht, ja.
Aber Pamela Anderson. Ja, taucht sie ja nochmal auf, ne?
Ja,
so,
ja.
Sieht jetzt ein bisschen anders aus mittlerweile, ne?
Jo, jo. Ja, nee, das war.
Engagierte sie sich nicht sogar irgendwie?
Ich habe sie noch nicht irgendwo gesehen. Ich weiß es gar nicht genau, was sie jetzt macht.
Was hast du denn, wie hast du denn überhaupt die Entwicklung des Fernsehens so miterlebt? Ich meine, heutzutage, ne, die jüngeren Generationen schauen ja gar kein Fernsehen mehr.
Nee, die gucken auf jeden Fall nicht linear sozusagen, ne? Die gucken Programme, aber.
Die gucken Sport vielleicht. Das ist das einzige Spannende, ne?
Das ist das
Olympia
diese,
war ja
diese
jetzt
Frage grad. Lagerfeuer, ne? Das ist ja ganz spannend tatsächlich.
Wetten, das ist nicht mehr.
Nee, wo versammle ich mich denn? Weil es genau jetzt passiert und jetzt oder am nächsten Morgen? ist ja auch so ein Punkt. Am nächsten Morgen die Leute im Office drüber reden. Das war in Corona dann auch so ein bisschen weg, weil man sich ja nicht im Office getroffen hat und manchmal die Kinder auch nicht mehr in der Schule. Aber so dieses, rede ich am nächsten Morgen drüber, ist ja jetzt auch gar nicht mehr, rede ich am nächsten Morgen drüber, sondern schreibe ich parallel auf irgendwie irgendein Social Media Network und sozusagen lebe den Second Screen, indem ich dazu kommentiere, teile etc. Das ist ja eine ganz wichtige Entwicklung. Das ist aber eben nur bei einem Ereignis, das jetzt unzweifelhaft stattfindet und das mir nicht entgehen kann. Das Wetten, das macht sowas zu sein. Ich bin überhaupt kein Show-Fan. Ja. Ich fand immer Schlag den Raab super. Mhm. Das habe ich echt, weil ich erstens mochte ich Stefan Raab sehr.
Da kommt also, ja nochmal jetzt, ne?
Ja, ja. Ne? Also das fand ich wirklich einen richtig guten Typen. Und zweitens habe ich die Sendung geliebt, weil sie so wirklich richtig Biss hatte. Ne? Das war so mein Lagerfeuer.
Der hat ja das deutsche Fernsehen auch sehr
revolutioniert. Ja. Auch mit seinen, ne? Auch mit den Talk-Formaten. So dann Harald Schmidt war auch mal eine Weile toll. Den finde ich jetzt ganz fürchterlich, aber egal. Und ja, es hat sich ja so, es gibt so wenige Dinge, die ich jetzt unbedingt sehen muss. Und die alle, die ich jetzt nicht unbedingt sehen muss, die gucke ich halt dann, wann ich es will. Also das finde ich auch immer so ein Phänomen, wenn Fernsehleute dann so in Meetings sitzen, ne? Und ich war ja dann auch sehr lange noch beim Nachrichtensender und wir uns dann unterhalten haben, was wir eigentlich im Fernsehen als Fernsehen vielleicht am Wochenende geguckt haben oder so. Nun haben wir sowieso die ganze immer eine Glotze angehabt, aber dann waren das natürlich auch nur die Programme, die dieses ist jetzt in der Sekunde relevant oder wird auf jeden Fall ASAP drüber gesprochen. Und die anderen, nach eigenem Gutdünken, ich würde nie mehr auf die Idee kommen, mir Woche für Woche eine Serie zuteilen zu lassen. Wenn ich eine Serie gut finde, gucke ich sie im Blog und wenn sie erstmal nur Woche für Woche ausgeschaltet wird, warte ich halt, bis sie durch ist.
Ja.
Ja, aber ich würde niemals sagen, oh ja, jetzt.
Die Lindenstraße war ja auch so ein Phänomen, ne?
2015.
Oder GZSZ. Ne?
Ja, naja, wir haben bei Sat.1 haben wir dann Verliebt in Berlin gemacht. Das war auch so ein, das war ein Mega-Erfolg mit Alex Neldel. Das ging damals auch noch, so eine Vorabendserie. Ne? Es gibt immer noch, muss man ja auch sehr präzise und klar sagen, eine ganze Menge Leute, die immer noch sagen, okay, ich vertraue den Fernsehsendern für ihr Angebot, mal gucken, was die bringen, ich sepp da mal durch und gucke. Ne?
Ja, das Seppen sind ist es. Ne? Das ist bei meinem Schwiegervater so, der wird auch nicht so mit Netflix und so warm. Weil der will so mal durchgucken, was noch so läuft.
Was die Leute so überlegt haben, was man zu dieser Zeit gucken könnte. Und für eins davon entscheidet er sich. Das ist ja Zapping eigentlich. Ne?
Ja, ja.
So, und das ist, das sehen wir ja, ein immer älteres Publikum sozusagen, weil das jüngere Publikum das nicht mehr gewöhnt ist. Das jüngere Publikum hat ja auch keinen Fernseher. Auch mein, ne? Mein Sohn sagt, ja,
ich, ah, doch, für Filme?
Kann ich einen Bildschirm haben.
Ja, einen Bildschirm. Bildschirm. Ja.
Der nennt das auch einen Bildschirm.
Mhm.
Ne? Da ist die Xbox dran und so, da kann ich Netflix, Dingsbums, Dingsbums. Also ich finde das schon, was ich gucken will und gucke es, wann ich will. Dann gab es aber, ne, apropos Lagerfeuer, das fand ich eine ganz spannende Zeit. Wenn wir dann gegen Corona los, ich war beim Nachrichtensender und wir haben, ja, innerhalb der ersten Wochen haben wir quasi die Live-Strecke, also wo wir wirklich live berichten über das, was gerade so los ist, haben wir von, es war immer sonst gewesen, von morgens um 6 bis um 12 und dann kamen immer so stündlich noch Nachrichten und abends ist ja so eh so ab 20 Uhr Domäne der öffentlich-rechtlichen Tagesschau, bla 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 und so weiter, ne, dann Tagesthemen. Und plötzlich haben wir einfach gesagt, okay, 6 bis 18 Uhr, später häufig bis 20 Uhr, ne, haben so verlängert, weil jedes Bundesland hatte eigene Rede, ne, dann die, was weiß ich, da haben sich die Ministerpräsidenten zusammengesetzt und haben gesagt, jetzt machen wir das, Schulen auf, Schulen zu, Masken auf, Masken ab, ne, alles Mögliche und haben so dann irgendwie was impfen. Unfassbare Quoten für Nachrichtensender, super erfolgreich und wurde geguckt von Jungen und Alten und fand ich ganz interessant, man sagt immer so die sogenannten Haushaltführenden, ganz viele Frauen haben plötzlich die Nachrichtensender für sich entdeckt. Im Grunde auch ganz nüchtern, um ihre Familien vermutlich zu managen, ne? Und zu wissen, ob die Kinder morgen in die Schule gehen oder nicht, ob sie Maske mitnehmen sollen oder nicht. Das war wirklich eine spannende Zeit und das fand ich auch eine interessante Zeit sozusagen für Nachrichtenfernsehen und Live-Fernsehen, weil das ist in Deutschland im Gegensatz zu den CNNs dieser Welt, in Amerika passiert über die Zeitzonen halt unglaublich viel, im deutschsprachigen Raum passiert über die eine Zeitzone nicht so viel.
Ja.
Deswegen reichte eine kurze Live-Strecke und dann plötzlich hatten wir eine lange und die wurde super, super stark genutzt. Das fand ich interessant. So, und während das alles passierte, begann ja dann irgendwann der Ukraine-Krieg und dann gab es immer neue Gründe, auch weiter sehr viel live zu senden, haben wir auch gemacht. Das fand ich spannend und konnte aber eben auch parallel sehen, wie das klassische Unterhaltungsfernsehen auch ziemlich gestruggelt hat, finde ich. Also, ja. Und wir noch heute so viele Formate, wo man so denkt, ja, die sind jetzt eigentlich, könnte man vielleicht auch sagen, in die Jahre gekommen. Die werden dann immer noch mal rausgeholt, wo man immer denkt, ey, irgendwann wurden doch auch neue Dinge erfunden und waren gut. Können wir das jetzt auch noch mal versuchen?
Ja.
Klar gibt es ein paar schöne neue Formate, aber es gibt auch immer wieder so, finde ich, den Versuch, das Alte nochmal vorzuholen. Das fördert natürlich auch nochmal ein älteres Publikum.
Mhm.
Einfach ist das nicht.
Und du hast in der Zeit dann ja dich nicht nur um Kommunikation gekümmert, sondern auch um Transformation. Es ging auch um Veränderung. Du hast ja in deiner LinkedIn-Bio stehen, Veränderung ist deins. Du kochst nicht mal zweimal das gleiche Essen.
Kann ich nicht.
Und dann ging es also um die Welt und um N24, ja? Wie kriegt man das zusammen, ne?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich versuche sie aber schnell zu erzählen, weil ich gar nicht weiß, wie lange wir schon reden. Ja, Veränderung ist wirklich meins. Also davon abgesehen, gut, dass ich selbst irgendwie, Unternehmen, tralalalala, also nicht anders als bei dir eigentlich. Du hast ja auch viele verschiedene Veränderungen durchgemacht, aber so ganz krass Transformation über die klassische Kommunikation oder PR, sage ich mal, hinaus, war, fand ich so ein richtig, so boah, richtig Veränderung war, als N24 aus ProSiebenSat.1 rausgelöst werden. Also die ganz klare Ansage des Konzerns kam, wir sind ein Unterhaltungskonzern und N24 wird entweder eingestellt oder verkauft. So, und dann kamen ja diverse Wesen um die Ecke, irgendwie ein sehr reicher russischer Sohn. Manchmal denke ich, was wäre eigentlich gewesen, wenn der den Sender gekauft hätte.
Der wollte das kaufen.
Ja. So, dann ein australischer Medienguru, ja, und dann das Management selbst und alle haben sozusagen da gerungen und das war natürlich auch eine Schlacht in der Öffentlichkeit. Die haben wir dann gewonnen. Wir haben diesen Sender gekriegt und wir haben einen Sender, Transformation, aus einem Konzern herausgelöst, dass er eigenständig sendet. Das, jetzt kann man sagen, ja, Christina, jetzt leg dich viel hin, ist jetzt auch nicht so kompliziert. Ich würde schon sagen, doch ist es. In mehrerlei Hinsicht. Einmal hängt an einem Sender eine Sendetechnik, es hängen Verträge, Lizenzen, wem gehört welche Kamera, mit wem machst du was. Ne? Also ich habe immer gelästert und habe gesagt, irgendwann kam dieser 1. Januar, an dem wir quasi raus waren aus dem Konzern und auf meinem Schreibtisch lag immer noch so ein Stapel, habe ich nicht geschafft. Den hatte ich immer extra so sortiert. Manche Dinge von habe ich nicht geschafft, erledigen sich ja auch selbst. Immer gut, wenn man sie mal liegen lässt.
Mhm.
Damals gab es noch viel Papier. Und da waren auch ganz viele Verträge drin, wo ich immer gedacht habe, wenn wir jetzt weitersenden, ist es eigentlich ein Phänomen, ne? Wenn das überhaupt rausgeht. Es ging dann raus, weil irgendwie an anderen Stellen ja Leute auch nicht sofort irgendwie solche Sachen cutten. Aber ja, wir waren dann selbstständig und das war ja auch nicht alles andere als lustig, denn tatsächlich waren wir so ausgestattet, dass wir ein Drittel des Personals nur mitnehmen konnten. Und das bedeutete eben auch, dass in einem Sender, wo du eigentlich jede Person kennst,
ja,
jede dritte Person geht. Ja, und zwar mit einer Abfindung, aber eben doch das Unternehmen verlässt. Und das war dann der Sommer sozusagen, als wir N24 aus ProSieben rausgelöst haben. Und dieses Abwägen, da waren häufig Familien unter Journalisten, sind ja auch alle immer
verwandt. Wie macht man das? Wie macht man das denn?
Ja, dann muss man einfach mit hoher Sensibilität und großem Verstand und einem guten Netzwerk auch draußen, wo man sagt, den empfehle ich dahin, den empfehle ich dahin und so weiter. Und das, glaube ich, hat uns auch ausgemacht, dass wir es hinbekommen haben, diese super schwierige, also auch wirklich im Sinne von, also das war, also menschlich war das für mich der härteste Sommer, den ich bisher hatte. Also,
und dann auch die Unsicherheit.
Sich um jede einzelne Person Gedanken machen.
Ja.
Ne? Weil wir haben immer gesagt, wir machen uns Gedanken, dass es keiner Familie hinterher elendig geht.
Ja.
Das war so, weil eben auch viele, ja, es waren auch viele Familien.
Klar.
Ne? Oder es gibt aber auch, muss auch keine Familien sein, wenn du eine alleinstehende Mutter hast, schmeißt du die bitte nicht raus. Also die Frage stand auch nicht. Also die Sozialauswahl war eine sehr individuelle Sozialauswahl, um das mal so zu sagen, wo wirklich sehr viel Empathie und sehr viel Gedanken dahinter waren. Das war super anstrengend, das fand ich aber auch sehr, sehr lehrreich. Und für mich kam dazu, ich habe damals nicht nur PR gemacht, also Kommunikation, ich habe auch Marketing gemacht und ich habe die Vermarktung übernommen.
Und es das waren dann ja tatsächlich ein paar Hüte
ja,
auch.
Ja, ne, das hatte ich vorher bei Sat.1, habe ich schon in der Geschäftsführung gesessen und habe mich mit um Vermarktung gekümmert. Ja, das war jetzt nicht was Neues für mich. Ich kannte das Business der Agenturen. Das hätte ich auch nicht, wenn das neu gewesen wäre, hätte ich es nicht machen dürfen. Dazu war es zu wichtig. Aber es war klar, der Sender hatte zum einen das Frühstücksfernsehen produziert. Das war eine Erlösquelle. Und die andere Erlösquelle, denn Überraschung, Privatfernsehen kriegt keine Haushaltsabgaben oder damals noch Fernsehgebühren. Die andere Erlösquelle war Werbung.
Ja.
Und nüchtern war es so, entweder es gelingt mir, die Werbeerlöse in dem entsprechenden Ausmaß reinzukriegen, oder der Sommer, den ich selbst miterlebt habe mit der Restrukturierung, steht uns noch unendliche Male bevor, im Winter, im Frühjahr, im weiß ich nicht was. Also mach dir einen Korb, wie du einen guten Vermarkter aufbaust oder dir einen Vermarkter holst. Ich habe dann erst mit einem zusammengearbeitet, 2 Jahre und später einen aufgebaut. Überzeuge die Mediaagenturen. Und was ich was ich gelernt habe, ist zum einen gut zu schlafen und irgendwie mit den großen Augen. Und das waren irgendwie, wenn Christina ist bei den Mediaagenturen, bin ich am nächsten Tag in den Sender gekommen und alle haben mich mit großen Augen angeguckt und wollten einfach nur wissen, und was haben die gesagt? Ne? Auch zu sagen, hey, passt auf, relativ einfach diesen Deal zu machen, wenn es hart ist, zu sagen, passt mal auf, Freunde, wenn ihr richtig gutes Fernsehen macht, erfolgreich und wirklich bitte nicht für euch, sondern für die Leute da draußen, ne? Dann habe ich es leichter, mit guten Zahlen die Agenturen zu überzeugen. Also Deal, ich mache meinen Job so gut ich irgend kann, weil ihr wisst, wie ich an dem Sender hänge und ihr macht euren Job gut. Und diese Arbeitsteilung, wenn die Belastung hoch ist, zu sagen, das Beste, was ihr leisten könnt, ist nicht mich mit großen Augen angucken. Das Beste, was ihr tun könnt, ist ein 1A-Job zu machen, 1A-Job, volle Kanne rein, ja, dass ich rausgehen kann und sagen, Freunde, die Zahlen sprechen für sich, ja, ne, das ist uns gelungen, wir haben tatsächlich über Jahre die Werbeerlöse richtig gestaltet, das war wirklich gut, aber am Anfang habe ich manchmal selbst mich gewundert, dass ich noch ruhig geschlafen habe, das muss ich schon sagen, so, und dann waren wir da.
Ist ja ein Druck auch, ne?
Ja, natürlich. Ich wusste ja, ich kannte ja jeden. Ich wusste ja, was da dran hängt. Und ich wusste, wie bitter es ist, wenn du überlegst, wie, von wem trennt man sich, wie und so weiter. Und ich hatte wirklich überhaupt keinen Bock, das noch einmal zu machen. Mhm. Also ich war wirklich intrinsisch motiviert, das muss ich sagen.
Ja.
So, und dann haben wir das ein paar Jahre gemacht. Und das war auch okay. Aber, Überraschung, das Digitale, damit kennst du dich ja aus. Das war ein ganz großes Thema, denn tatsächlich wurde immer weniger nur linear geguckt. Wir mussten also gucken, was machen wir mit Apps, Webseiten, sag mal schnell, im Smart TV eine App haben, ne? Also wie streame ich sozusagen mein eigenes Fernsehen? Und das als kleiner Mittelständler Fernsehsender im Gegensatz, im Wettbewerb zu den anderen auch. NTV gehört ja zur RTL-Gruppe, hatte also im Backend auch eine ganz andere digitale Stärke. War relativ schnell klar, dass wir auch im Zweifel wieder einen Partner suchen müssen. Also sind wir hergegangen und haben gesucht. Und war für mich auch eine spannende Zeit, weil ich mit quasi jedem Medienhaus in Deutschland darüber geredet habe, wie man zusammenarbeiten kann. Also immer mit der Perspektive mit Menschen, die auch nicht nur Video können, sondern auch Texte können. Also die ganzen Printhäuser. Ja, und dann, Transformation ist meins, dann haben wir uns letztlich für Axel Springer entschieden, für Welt entschieden. Da ist uns übrigens das Phänomen gelungen, da freue ich mich bis heute wie ein kleines Baby drüber, dass wir irre lange verhandelt haben, alles auf die Reihe gekriegt haben. Und dann hatten wir diesen Tag, wo wir...
Wann war das?
Es war im Dezember 2000, weiß ich nicht. 12. Dezember auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, die Jahreszahl. Jedenfalls haben wir die Mitarbeiter zur Betriebsversammlung eingeladen. Die wussten nicht, warum. Auf dem Weg zur Betriebsversammlung habe ich die großen Mediaagenturchefs angerufen und habe denen gesagt, pass mal auf, das und das verkünden wir in einer halben Stunde. Dann haben wir es den Mitarbeitenden gesagt.
Big News.
Und dann ist die Pressemeldung rausgegangen. Und
genau die richtige Reihenfolge.
Vorher geleakt worden. Und ich glaube, es verstehen mich jetzt diejenigen, die irgendwas mit Kommunikation zu tun haben. Das finde ich, ich finde es so, so wichtig und ich finde es ein großes Glück, weil es natürlich in ganz vielen Fällen schief geht. Nicht, weil man selbst so ein Heini ist, sondern weil irgendwer eben doch zu dämlich ist und nicht die Klappe hält oder so. Mhm. Ne? Oder weil irgendwo irgendwas nicht ganz rund läuft. Aber das ist uns bei der, der wichtigen Sache, ist es uns wirklich gelungen, dass wir mit allen Mitarbeitenden in einem Raum saßen, es waren ja viele, und erzählen konnten, warum wir diesen Schritt wählen. Die Agenturleute waren beruhigt, ne? Die Pressemeldung ging raus. Es war, ja, das war ein großes Glück und dann war es ganz viel Arbeit, weil ich glaube, die Welt war damals 70 Jahre alt oder so und wir waren 18. Also wir waren so quasi gerade volljährig als Fernsehsender, ne, so, und Fernsehen und Verlage.
Andere Welten.
Andere Welten ist noch, also das war ja schon allein, bei uns duzten sich alle, da siezen sich alle. Das ist ja noch, jetzt kann man sagen, das ist auch egal. Ne? Da trugen alle Anzug, wir trugen alle, wir hatten keine Anzüge, also jetzt oder keine, was trug man vor, dann Kostüm oder so, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ne? Das war, in jeder Hinsicht konnte man immer erkennen, irgendwie, wenn wir in Meeting saßen, wer woher kam. Ja. In jeder Hinsicht. Ja, das ist aber auch egal, waren natürlich auch verschiedene Perspektiven, verschiedene Erfahrungen. Ist ja gut, ist ja auch eine Form von Diversität. Ja, aber tatsächlich haben wir dann, und das war für mich ein großes Glück, ich hatte dann die Verantwortung dafür, diesen Markenprozess zu führen. Und es fing ja schon mal damit an, wahrscheinlich erinnert sich kein Mensch mehr daran. Manchmal sieht man das noch so an alten Zeitungskiosken, das alte Weltlogo. So, das ist so ein bisschen so eine Kugel und so eine ganz feine Schrift und so weiter. Und da uns relativ schnell klar war, dass wir alles in Welt ist schon ein schöner Name, finde ich, alles in Welt umbenennen wollen, denn Überraschung, man kann ja nicht die Zeitung Welt in N24 umbenennen. Das geht nicht, ne? Also macht wirklich keinen Sinn. Haben wir sehr früh angefangen, erstmal einen Prozess aufzusetzen und erstmal zu sagen, okay, wir brauchen einen.
Du hast die Welt.de, ne? Das ist ja schon mal Gold wert.
Ja, ja, ja. Die ist damals noch Welt Online, haben wir dann in Welt.de umbenannt, haben die komplett neu gebaut, angepasst auf Video und, ne, immer gedacht vom kleinsten Bildschirm. Richtig coolen Job haben wir da gemacht. Und haben vor allem das Design auch erstmal angepasst. Wir haben irgendwie ganz viel Arbeit im Vorhinein geleistet. Ne, wir haben irgendwie geguckt, wo, welche Farben, wie kriegen wir die Farben ganz vorsichtig aneinander angepasst. Erstmal dieses, die Welt mit dem kleinen E, das neue Logo entwickelt, die Zeitung neu gemacht, eine Schrift für Print, eine Schrift für Fernsehen, die Headlines aber bei Print in der Fernsehschrift, ne, Schriftenpakete, Farbpakete. Dann im Grunde komplett neues Fernsehdesign, das implementiert für die neue App, für die, also für die Welt, für Welt Online, Welt.de dann und für die App. Dann alles schon fertig gemacht, außer Namensänderung. Dann, ich habe 8 Wochen habe ich mit Designern gesessen und habe einfach nur darüber geredet, wie wir die Infografik über Print, digital und Fernsehen so halbwegs entsprechend der jeweils extrem unterschiedlichen Anforderungen, die natürlich noch unterschiedlicher proklamiert wurden, als sie wirklich waren, wie wir die halbwegs zusammenbringen, weil Infografik schon sehr, sehr markenprägend ist. Ne? Mhm. Und ja, diesen ganzen Prozess habe ich über eine halbe Ewigkeit gemacht. Ich weiß, irgendwann habe ich mal da gestanden und habe zu den Leuten, die dann die App gebaut haben, weil so eine App bauen, wo du auf Fernsehen und Live-Fernsehen anbindest, ist nicht so, jeder, der es mal gemacht hat, weiß, dass es einfach die Hölle ist. Ja, ne? Und dann das aktuelle Newsfeed reinbinden und die Nachrichtendicker reinbinden und die, na egal. Jedenfalls irgendwann habe ich da gestanden, weiß ich noch, wollten wir im November, wollten wir die App launchen und war ich irgendwie da, ich muss die Leute mutig hingestellt und habe gesagt, Freunde, dieser ist Weihnachten früher und alle, was mit ihr los, geht's ihr wieder nicht gut oder was? Ne? Ich sage, ja, das ist dieses Jahr schon im November am 20., weil da launchen wir die App. Wir haben uns jetzt entschieden, wir machen's. Weil wir hatten auch so ein Gedingel, wir hatten, ne, dann war immer, das wird nicht fertig, das wird nicht fertig und man sagt es immer, dass es professionell und richtig ist und jedem individuell, wenn er es dann tun soll, finde ich, fällt es ja doch schwer, etwas, was noch nicht 100% so ist, wie man selbst will, dann doch mal das Licht der Öffentlichkeit erblicken zu lassen. Man sagt das immer und die Theorie verstehen wir alle, ne, aber wenn man es selbst tut, weiß man auch, was es bedeutet, ja, wie schwer oder? Das ist. Ja, ne, und da haben wir dann die Entscheidung gefällt und haben Weihnachten vorverlegt, haben immer alle gelästert. Christina hat das mit Weihnachten auch nicht im Griff, aber egal. Ja, aber und zu guter Letzt habe ich einen Fernsehsender umbenannt, also habe ich mit meinem Team, mit tollen, tollen Leuten, haben wir den Fernsehsender umbenannt. Und da war ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch, da ich eben auch die Verantwortung für den Sales hatte, was auch nichts anderes ist als Kommunikation, dass ich tatsächlich auch über 3 Jahre im Werbemarkt das ganz strukturiert vorbereiten konnte und eben auch erklären konnte, warum wir den Weg gehen, welche Vorteile das hat, ne? Wie wir das auch so machen. Ich möchte ja idealerweise, dass der Werbemarkt das Vertrauen in diesen Prozess hat.
Ja, ja.
Ne? Und wie erkläre ich also idealerweise, wie ich diesen Prozess gestalte? Mhm. Ne? Nehme ich tatsächlich mitnehmen, ist so ein Ausdruck, aber in dem Fall ist er, glaube ich, gar nicht falsch. Wie nehme ich Leute, das finde ich ist auch so eine, also hat man echt was beim Arbeiten gelernt, finde ich. Wie schaffe ich Vertrauen in einen, ja, Transformationsprozess? Weil ja wahnsinnig viele Leute an wahnsinnig vielen Stellen davon abhängen. Ne? Da sind zum einen die Mitarbeitenden, die erstmal sagen, boah, ich habe mit N24 schon so viel durchgemacht, dass wir das geschafft haben, dass wir als Sender und selbstständig, ne? So, und jetzt nimmst du uns, Christina, diesen Namen weg.
Unser Denkmal.
Ne? Ne? Ja. Ne? Die Marke, mit der wir so eine emotionale, das ist wirklich eine emotionale Bindung gab es zu dieser Marke. So, und dann dazustehen und zum einen das wirklich, wirklich zu verstehen, dass es eine emotionale Bindung gibt, und dann stabil und freundlich zu bleiben und zu sagen, und trotzdem, Leute, ist es besser, unter einer Marke zu agieren. Ne? Und dann wirklich ruhig zuzuhören und sauber zu argumentieren. Und wie machen wir das, damit es nicht schief geht, damit wir weiter gesehen werden? Ja? Bis hin zu so banalen Argumenten, dass ihr sagt, passt mal auf, wenn ihr euch das jetzt hier alles anguckt, das ganze Design ist fertig, alles ist fertig. Es ist unten das kleine Logo in der Ecke. Wir sind der blau-orangene Sender. Wir bleiben der blau-orangene Sender. Ja? Ich wette, wenn ich heute hier unten einen Tag lang Welt reinschreibe, merkt das kein Mensch, weil alles andere genauso aussehen wird. Ich mache diesen Prozess so sensibel wie irgendwie. Vertraut. Ja. Ja? Und erklären, erklären, erklären. Also insofern, ja, Transformation.
Ja, genau. Das ja. ist dann nämlich die Frage, wie gelingt sowas möglichst gut? Perfekt ja sowieso nicht. Und es gibt natürlich auch Widerstände, ist auch emotional. Ne? Man kann erklären, es ist nicht nur rational, sondern Leute hängen an so einer Marke, wie du schon sagst.
Und jeder hat ja auch seine ganz persönliche, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, da hatte ich jetzt verrückterweise auch für so eine Keynote nochmal so ein paar Studien gelesen, diese individuellen Anker. Jeder hat zu bestimmten Dingen in seinem Leben einen persönlich-emotionalen Anker. Und meiner ist ein anderer als deiner. Ja? Mhm. Und deshalb ist es eben so wichtig zu sagen, pass mal auf, ich höre dir mal zu, was eigentlich so deine Challenge an der Stelle ist. Wenn jetzt die Fassler hergeht und noch ein paar andere Nasen und sagen,
es gibt
zwar eine tolle Marke, aber noch besser ist das andere.
Aber ja. Es ist halt sehr sensibel, ne? Weil die Leute verbinden Geschichten damit.
Ja, ja, und du musst ihnen, und das ist meine tiefe Überzeugung, Überraschung, Transformation, ne? Also glaube nicht unbedingt, dass dein Bezug dazu auch der Bezug der Leute ist. Und versuch mal, deren Bezug zu verstehen und versuche dann von dem Bezug dieser Leute eine Argumentation zur Veränderung zu finden. Mach es nicht immer nur von dir selbst ausgehend. Das finde ich so, so, so wichtig. Mal verstehen, was treibt die um. Und ich habe dann auch, ne, da habe ich immer erst gedacht, ja, ne, alle hängen so an dieser Marke N24. Das stimmt, aber noch mehr als das, wenn ich geredet habe mit den Leuten, war tatsächlich diese Sorge, dass das Publikum uns nicht mehr finden könnte.
Okay.
Das habe ich aber erst in Gesprächen dann verstanden, dass die Mitarbeitenden intern das umtrieb, dass sie gesagt haben, na ja, und wenn die dann ihren Fernseher einrichten und so weiter, ne? Ich gedacht, okay, ne? Es ist ja zumindest, sind ja nicht doof alle, ist ja schon berechtigt. Also, ne? Erkennen tun uns so, da habe ich erstmal Umfang gemacht, woran erkennt man eigentlich diesen Sender, ne? Dann war relativ schnell rot-weiß, blau-orange.
Mhm.
Das sind die beiden Nachrichtensender, die wir in diesem Land haben, haben wir ja immer noch. Ne? So, dann habe ich gedacht, okay, ja, so, und wenn jemand einen neuen Fernseher hat, und so Sendersuchlauf, der Horror, bis heute der Horror, ich verstehe sowieso nicht, warum das immer noch so
kompliziert ist. Da muss doch die KI mal was machen.
Ne? Ja, ne? Und aber gut, da haben wir gesagt, okay, dann machen wir doch Weltklammer auf N24 dahin. So, ne? Und so ganz bewusst auch das Ausräumen, denn das hat ja auch einen Grund, weil Menschen sind ja nicht doof.
Also zuhören, ne?
Ne? Zuhören, 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 zuhören und verstehen, wo das Hindernis bei der Veränderung für die individuelle, jeweils individuelle Perspektive ist, finde ich so, so wichtig.
Was mich auch nochmal interessieren würde, du hast ja am Anfang auch von deinem Professor gesprochen, der dich beeindruckt und geprägt hat, weil er auch sehr fordernd war. Was du als Führungskraft auch immer fordernd? Hast du da mal drüber nachgedacht?
Ja, ich glaube ziemlich sicher, dass ich als Führungskraft fordere. Ich glaube, das würden auch alle bestätigen. Also ich bin nicht tatsächlich, zum einen bin ich erstmal so, dass ich tatsächlich wirklich, jetzt meine Familie ist gerade sonst wo, aber die würden das alle bestätigen. Ich kann tatsächlich nicht zweimal das Gleiche kochen, weil ich koche immer völlig Freestyle und manchmal ist auch lecker. Ne? Aber ich mache auch gern nicht zweimal die Dinge gleich. Und wenn wir das so gemacht haben, dann, also irgendwas ist in mir drin, das dann auch immer sagt, aber es geht vielleicht noch ein bisschen cooler, schöner, besser, schicker, anders, schneller,
das weiß ist so ich nicht. Der Chef oder die Chefin, die nie zufrieden ist, wo man immer so
ja, denkt. Doch, ich kann unglaublich gut feiern, wenn ich was toll finde. Also ja, das ist noch alle, ne? Also ich bin hoch emotional, einige haben immer gelästert, wenn mir einer irgendwie sagt, ich komme mal morgens, witze mal das hier, guck mal, wir haben hier ein Video gemacht. Da bin ich auch sehr nah am Wasser, ja, ich bin hoch emotional. Aber kann ich so sagen, jetzt, ja, ich kann jetzt sagen, das war jetzt cool, aber ich kann auch da morgens aufstehen und sagen, geht noch cooler.
Aber das halt zu trennen, ne?
Ja.
Das
ja,
anzuerkennen, was es
ja,
ist.
Ja, ja.
Also, und zu sagen, aber beim nächsten Mal lass uns mal gucken.
Ja, ne, also ich kann es total feiern. Ich feiere es auch gerne, wenn was gelungen ist. Und wir sind dann auf eine große Fernsehmesse gegangen. Also so die sogenannten Screenforce Days. Das ist so, weiß ich nicht, sind die großen Präsentationen der Fernsehbranche, wo sich alle Sender präsentierten. Sondern sind wir mit dem Kleinen, da waren wir noch N24, dahin gegangen und haben da auch präsentiert. Ich meine, die anderen hatten irgendwie 15 Millionen und 20 Millionen und wir sind irgendwie mit 3 Millionen Budget, ne, auf die großen Screens in Köln und haben in den Umfragen dieses Ding gewonnen. Hatten wohl die beste Präsentation, also noch heute, ne? Alle Verehrung für mein Team, ne? Das haben wir gefeiert wie die Könige.
Die Underdog-Rolle ist ja auch immer die beste, ne?
Ja, ne? Wir haben einfach, ne, wir haben gesagt, bis, ne, Nachricht, nichts ist emotionaler als Nachrichtenfernsehen. Das haben wir aber auch geglaubt.
Ja.
Ja, ne, dass bei uns eine ganz andere Leidenschaft drin steckt. Und die haben wir auf die Bühne gebracht. Aber das war nicht nur ich, das war mein Team, war es im Grunde genauso. Das hast du an dem Abend. Und wenn es dann war, die Umfrage war klar und wir haben es gewonnen. Und am nächsten Morgen hast du natürlich da gestanden und hast gedacht, okay. Und jetzt ist der Tag 1 bis zum nächsten Jahr, damit wir es wieder gewinnen.
Ne? Geht wieder bedeutet, von vorne los. Ne?
Ja, ne? Und das bedeutet, es muss nochmal anders und definitiv besser werden. Ja?
Das ist ja wie beim Fußball. Ne? Ja. Also Jürgen Klopp hat das ja auch erzählt.
Dieses, da habe ich mich total wiedergefunden. Das habe ich sehr geliebt.
Wo war der bei Hotel Matze oder so? Ne?
Ja, naja, auch in seiner Abschiedsbowle, wo ja. Er gesagt hat, again and again and again. Ne?
Ja.
Ne? Und das hatte ich, also auch so diese Fernsehen, das haben wir dann dreimal gemacht, fand ich auch gut, waren wir immer, ne? Aber ich habe dann auch so, das war für mich auch so eine Motivation. Ich hatte dann einen Sender umbenannt, dann haben wir noch ein großes, wer kann heute noch für sehr, sehr, sehr viel Geld ein geniales Nachrichtenstudio bauen und sich Gedanken darüber machen, wie Nachrichtenfernsehen in den nächsten 10, 15 Jahren aussieht, weil du in der Zeit ganz sicher nicht wieder Geld für ein neues Studio kriegst.
Ja.
Ne? Und das war so meins, wo ich auch dann gesagt habe, jetzt wiederholen sich die Dinge, dann kommt wieder eine US-Wahl, dann kommt wieder das, dann kommt wieder das, dann kommt wieder das, so, was mich auch motiviert hat, tatsächlich auch zu sagen, ich ja. Brauche einen Sprung.
Und zwar einen richtigen, ne?
Ja, richtig. Ja.
Aber was kannst du Leuten mitgeben, die am Anfang ihrer Karriere stehen? Jetzt könnte man natürlich sagen, ne, schau, welche Türen sich so öffnen. Du hast ja auch am Anfang mit Glück vielleicht und auch mit Mut diesen Presseposten bekommen. Aber was hat dir noch so geholfen? Was kannst du mitgeben?
Also was mir geholfen hat, ist, wie gesagt, mein Professor, der eher gesagt hat, hier, was geht noch?
Ja.
Das kann man sich ja auch selbst fragen.
Ja.
Und glaube bitte, also was ich mitgeben würde, wäre immer, denke bitte nicht, auch Leute, die in mittleren oder auch höheren Führungspositionen sind, dass die alle ihre Jobs von der Pike auf perfekt beherrschen und fehlerfrei machen. Trau dich ganz einfach zu bestimmte Dinge, auch mit deinem gesunden Menschenverstand und dann, dass du Fragen nachlesen, zuhören kannst, finde ich super, super wichtig, ja, ne? Anzugehen und einfach mal auszuprobieren und trau dich auch zu sagen, das ist jetzt mir nicht gelungen, woran lag es denn und weiter, weil an allen anderen passiert das auch. Es sind an den wenigsten, ich würde mal sagen, an gar keinen Stellen Menschen, die alles perfekt beherrschen.
Das ist ja das
Menschliche, ne? Es wirkt manchmal so, dass du so irgendwo reinkommst und denkst, alle können es außer ich. Sehr ständig, ne? Alle sind darin besser als ich. Alle haben mehr Erfahrung als ich. Ja, super. Alle haben mehr Erfahrung als du. Da sage ich dir gleich mal schönen Gruß. Alle haben die Dinge immer und immer und immer und wieder gemacht. Und es kann sein, dass sie dabei die externe Perspektive verloren haben. Und du, die du da so frisch reinkommst, und das gebe ich dir super, super gerne mit, nimm das auch als einen Wert, dass du komplett frisch da drauf guckst, denn es ist einer.
Mhm.
Und trau dich, auch den Wert hervorzuheben und trau dich deshalb bitte auch den Mund aufzumachen und sagen, pass mal auf, ich bin hier neu. Ne? Wenn ich jetzt so von außen oder fast nur von außen drauf gucke, dann fällt mir auf oder dann frage ich mich, warum tun wir Dinge eigentlich so und so oder warum ist das eigentlich so, / muss das eigentlich so sein. Nicht, weil man der Schlaumeier Besserwisser ist, sondern weil man einen Moment lang eine frische Perspektive hat und die ist Gold, Gold, Gold wert.
Muss man was draus machen, ne?
Ja,
das absolut. Wird ja auch in den Unternehmen heute immer so, so leicht gesagt, ja, die neuen Mitarbeitenden, denen fällt das noch auf, die müssen das jetzt sagen. Aber ja,
und wenn sie es dann sagen.
Dann hat die Motto, ne? Bitte traut euch doch, ja. Aber ihr sagt was.
Ja, ja. So. Ja, das ist auch, finde ich, ein großer Aufruf an die Führungskräfte.
Total, ja.
Sich bewusst zu machen, dass die Perspektive von neuen Leuten, und ich kann gar nicht sagen, wie unendliche Male ich es erlebt habe, dass Leute neu reinkamen und die Frage stellen, warum macht ihr das eigentlich so? Und das wirklich sehr coole Fragen waren, wo du wirklich auch manchmal, ja, man scheint ja manchmal daran hat gedacht, ja, sind wir eigentlich alle verrückt, ja, ne? Wenn du dir das bewahrst, also, ne, als Führungskraft zu sagen, hey, es ist wirklich gut und von der anderen Seite auch sagst, ich traue mir das zu und ne, ich bin nicht weniger wert, weil ich nicht die ganze Packung Erfahrung mitbringe. Never, 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 nicht so.
Du hast halt andere Erfahrungen.
Ja, andere.
Ja.
Ja, total gut.
Mhm. Deswegen ist ja vielleicht eine gewisse Fluktuation auch nicht schlecht, ne?
Bin ich immer, also ich habe auch tatsächlich, ich war immer die Führungskraft, die auch gesagt hat, so Leute, es ist super gut, wenn man mal vor der Tür ist. Und ich hatte manchmal auch Gespräche mit Mitarbeitenden, das weiß gar nicht, ob Unternehmen das gerne hören oder nicht, also, aber ich hatte tatsächlich einen Chef, der hat das auch verstanden und gemocht. Ich gesagt habe, ich glaube jetzt, an der Stelle hier, jetzt kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und es ist dein Leben, es ist deine, die Frage, wenn du dich weiterentwickeln möchtest. Es gibt ja auch Leute, die sind ganz früh komplett zufrieden, die wollen die nächsten 200 Jahre das Gleiche machen in Marketing, Kommunikations- und Sales-Teams. Sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Ne? Aber ich habe manchmal Leuten auch gesagt, geh mal vor die Tür. Ne, weil nicht, weil ich sie loswerden wollte, das waren auch tolle Leute, aber wenn du so merkst, dass du jetzt einen unehrlichen Ratschlag geben würdest, wenn du in einem Gespräch bist, auch über die Perspektive der Mitarbeitenden, finde ich, dann ist das nur fair enough, weil am Ende ist es nicht der Job, sondern ist es dein Leben.
Schon fast ein schönes Schlusswort. Wir wollen aber noch nicht enden, wir wollen auch noch über das sprechen, was du aktuell tust, nicht nur alleine. Auf jeden Fall hast du ja nochmal wirklich einen großen Schritt gemacht und dich selbstständig gemacht.
Ja, ein großer Schritt ist lustig. Dazu muss man wissen, mein Mann ist schon seit langer, langer Zeit selbstständig und ich weiß nicht, so viele Selbstständige kennen das vielleicht oder ich sag mal, es kennen wahrscheinlich eher Leute, die mit Selbstständigen zusammen sind, dass immer so latent das Gefühl aufkommt, ja, du bist ja in einem Konzern, in einem Unternehmen, dir wird ja sozusagen alles nachgetragen. Ne? Du bist ja so, weiß ich nicht, auf was auch immer, auf Kissen gebettet oder wie sagt man, das ist auch egal. Ne? So, ich meine, ich habe echt hart gearbeitet, da wo ich gearbeitet habe, in Konzernen oder irgendwo. Und trotzdem dachte ich immer so, wenn man bei Mama das Handy kaputt ist, dann besorgen die schon alle Neues. So, ne? So immer Lester. Dann habe ich gedacht, Freunde, irgendwann werde ich euch das zeigen, dass ich das auch kann, selbstständig sein. Ne? Das war schon, irgendwie hatte ich tatsächlich Lust drauf. Nein, ich hatte aber vor allem auch irgendwie, das muss man auch sagen, ich mache ja viele Sachen auch mit Tijen und Naran zusammen.
Genau.
Wir sind beide so zusammen, also wir haben gar keine gemeinsame Firma. Wir gehen immer dann zusammen, wenn wir Projekte zusammen machen oder Leute zusammen beraten. Aber Tijen hat lange, bevor ich überhaupt mich selbst entschieden hatte und gesagt hätte, ich bin jetzt eigentlich mit dem Thema durch, hat Tijen immer mit den Hufen geschaut und gesagt, willst du nicht irgendwann mal, könntest du nicht mal rausgehen, können wir nicht zusammen mal und Ja, und zum einen mögen wir uns sehr. Also ich mag sie wirklich, ich finde sie eine tolle Frau. Ich mag sie super gern. Sie ist mir eine sehr gute Freundin. Und ja, und das war dann auch noch so ein Punkt, obwohl ich auch, wenn ich jetzt Tijen nicht getroffen hätte, auch gesagt hätte, ja, ich mache mich selbstständig und ja, ich mache es mit Kommunikation, denn ich habe in den letzten Jahren, in denen ich noch im Konzern war, so, so häufig Leute irgendwie gehabt, die gesagt haben, kannst du mir mal jemanden nennen, der mir das und das und mir hier in der Kommunikation oder dergleichen hilft und so. Für mich war nur eins klar, ich will in keinen anderen Job rein, irgendwie, das ging schnell und es werden auch immer irgendwo Kommunikationsleute gesucht sozusagen. Für mich war klar, ich will unbedingt selbstständig arbeiten und ich möchte unbedingt tatsächlich dazu beitragen, weil ich finde es immer noch tatsächlich, wenn ich so drauf gucke, dass bestimmte Leute, und das meine ich jetzt gar nicht, weil ich frustriert bin von dieser Welt, aber so, ich denke, dass wir immer noch zu wenige Leute hören zu bestimmten Themen und dass es immer noch sehr viele Leute gibt, die eine richtig coole Expertise haben, aber viel zu leise sind. Also was ich vorhin sozusagen der 11-jährigen Tochter erklärt habe, diese Frage, ich kenne mich in was aus, wissen das auch die anderen und gucken die auch mal hin, fragen die mich, weil ich vielleicht eher intro als extrovertiert bin oder dergleichen, sehen die auch, wie ich mit den oder den Themen umgehe, jetzt auch gerade in dieser ganzen Frage des neuen Arbeitens etc. Ja, und Leute dabei zu unterstützen auf den richtigen Plattformen, aber auch in ihrer internen Kommunikation, in der richtigen Struktur, ihre Themen gut rüberzubringen, weil sie wirklich gute Leute sind. Und es gibt so viele tolle Leute, gerade Leute, die wahnsinnig viele Selbstzweifel haben und so weiter, die so tolle Sachen machen, dass man die auch sieht. Das finde ich wirklich eine schöne Arbeit und die machen wir. Und die macht mir totalen Spaß.
Challenged ihr euch auch gegenseitig?
Ja.
So, also, mit dem so nach dem Motto, da geht doch noch was, Tijen.
Da geht immer noch was. Also wenn du einen Workshop mit uns beiden erleben würdest, würdest du es wahrscheinlich feiern. Das macht wirklich Spaß, weil wir uns inzwischen so gut kennen, dass wir genau wissen, wo die Punkte sind, wo wir noch tiefer reingehen können, wo wir auch in den Gesprächen und was ich wirklich erlebe, und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wir reden ja sehr viel mit CEOs, Vorständinnen, also Leute, die wirklich auch eine echte Portion Verantwortung haben, ne? Und wo das auch nicht alles so tralalala, jetzt kommt die Schlaumeierin von außen und erzählt dir mal, wie es geht ist und so. Was wir eben auch erleben, ist eine super Offenheit. Also wirklich auch so diese Klarheit darin, das sind meine Herausforderungen, das sind die Hindernisse, die im Weg stehen. Diese Hindernisse sind in Beton gegossen, die sind eher Strohhalme. Den Mut auch zu sagen, hier, da gehe ich auch mal von der Seite ran, auch wenn nicht alle das direkt feiern werden, ne? Oder auch die Sensibilität, es hier zu tun und da nicht zu tun, die Dinge komplex zu sehen. Gibt schon tolle Leute und es gibt auch in den Führungsetagen sehr, sehr tolle Leute und die aber auch echt Bock haben. Ne?
Gibt aber auch viele CEOs und Führungskräfte, die sich halt ghostwriten lassen auf LinkedIn und Co.
Ja, das
wo man dann so, da denkt man so, boah, wer weiß, ob das so ist, ne?
Ja, also das halte ich ja sowieso, also das ist ja auch, man trifft ja auch manchmal Leute, die sagen, ich würde gerne sein wie sowieso.
Und wo dann ich immer kommen denke, die Großen.
Lass es sein.
Und ja. Die meinen dann, ich hätte gern so viele Follower oder was meinen sie?
Ja, ne? Ja, oder ich würde auch so schreiben gerne. Auf Deutsch gesagt, ich hätte auch gern solche Posts oder so.
Ja.
Ne? Deswegen machen wir auch immer, wir machen nie, dass wir sagen, okay, ich berate dich jetzt hier bei LinkedIn. Ne? Wir gehen immer her und sagen sehr, sehr, sehr präzise, also und das ist auch mein Kommunikationsverständnis. Du bist ja eine bestimmte Persönlichkeit. Du trittst so in deinem Job auf. Du kannst auch nicht jeden Morgen irgendwie dein Haus verlassen und sagen, so, jetzt bin ich wieder diese andere Person, die ich immer schon sein wollte. Ne? Jetzt aber gebe ich es mir. Und das halte ich auch diese 14 Stunden, wie ich da im Büro bin oder 8 oder ist mir scheißegal durch oder, ne? Oder in den Teams-Meetings von zu Hause. Da bin ich immer, ich spiele die ganze Zeit eine Rolle. Guck doch mal, was genau das ist, was dich ausmacht. Wie ist deine Kommunikation wie ist denn eigentlich deine Art? Was ist daran gut und was ist daran vielleicht auch nicht so gut? Also ich kann von mir auch sagen, was bei mir alles nicht so gut ist. Ne? Und was sind denn diese Seiten? Und lass uns doch da aufsetzend mal über deine Kommunikation nachdenken und über deine Themen. Ne? Mhm. Und du musst mir gar nicht erzählen, wen du alles wie toll findest oder wer. Und da gucken wir mal, was wäre dann eine glaubwürdige Kommunikation für dich und was interessiert denn überhaupt Menschen da draußen? Und wie sieht deine interne Kommunikation aus und nicht anders? Ey, boah, diese Leute, die, also wenn du so siehst, da ist jetzt irgend so eine Postfabrik, die schreibt immer zu Post für irgendwen und der hat jetzt irgendwie alle drei Tage einen. Lass es sein, Freunde, es ist wirklich Quark.
Mit hundertprozentig garantiert Leads.
Ja, 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 hieß, ne?
Aber lass uns doch mal über Glaubwürdigkeit sprechen. Das ist ja, also wer würde da Nein sagen? Ne? Das wollen wir ja alle und trotzdem ist es schwer, finde ich, authentisch zu wirken, weil man sich ja überlegen muss, was gibt man preis? Das geht ja bei der Haltung los. Wir haben aktuelle Konflikte. Du äußerst dich zum Beispiel sehr viel. Viele machen das nicht, weil sie Angst haben, sie vergraulen Kunden und lassen das dann irgendwo bei sich. Also authentisch ist dann, ich mache dann irgendwie am, ich mache dann mein Logo bunt an einem Tag im Jahr. Ne? Das, also,
ja,
weißt du, was ich meine?
Das hasse ich ja. Ja, das habe ich neulich gerade im Handelsblatt geschrieben mit T-Gen zusammen. Irgendwie, dass ich wirklich Haltung in der Deckung der Jahrestage.
Ja.
Das ist mein Endgegner, das muss ich wirklich sagen. Das finde ich wirklich, wirklich, tut mir leid, aber sehr, sehr armselig. Ne?
Ja.
Und den Rest des Jahres habe ich einfach, habe ich keine Haltung. Ja, so, ne? Aber so in der Tarnung, wenn es alle machen, dann kann ich ja auch mal. Nee, davon abgesehen, dass ich sowieso der tiefen, tiefen, tiefen Überzeugung bin. Und da muss jetzt nicht nur Christinas Bauchgefühl her, da gibt es ja auch irgendwie wirklich große und durchaus veritable Studien, dass die Unternehmen so eine wichtige Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsrolle bei Menschen haben und damit so eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. Ich halte jetzt keinen Vortrag, der wird dann sonst lang. Aber was ich sagen will, ist tatsächlich, also erstmal ich selbst, kann man nachgucken, wenn man mein LinkedIn-Profil sieht oder mein Twitter sieht oder irgendwas. Ich werde einen Teufel tun. Ich würde niemals irgendwie mit meiner Haltung oder so hinterm Berg halten. Wer mich deshalb nicht als Kommunikationsberaterin haben will.
Aber du kommunizierst jetzt möglicherweise ja auch anders als zu deiner Zeit im Konzern.
Na, sagen wir mal so.
Was total verständlich ist.
Ich habe, wenn du Menschen fragen würdest, dann würden die dir sagen, also mir wurde mehrfach im Konzern gesagt, ob ich dann überhaupt twittern müsste. Worauf ich dann gesagt habe, ich kann gerne meinen Logo oder sozusagen mein Job oder mein Arbeitgeber aus meinem Twitter-Profil rausnehmen. Das habe ich auch irgendwie gemacht, schon weit bevor ich gegangen bin, weil ich nicht mit allem immer so super einverstanden war. Also es war jetzt gar nicht die Rebellion, aber ich dachte, okay, das ist wirklich mein privates.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Es ist auch okay. Aber
man muss es jedenfalls mitdenken, ne?
Ja, man muss es immer. Also es ist ja nicht so, dass du in einem völlig freien, also meine Leitplanken sind sehr klar, ich beleidige keine Leute. Ich bin aber auch nicht so haltungsfrei, dass ich nicht sage, wenn etwas Mist ist, wenn es Mist ist, sozusagen. Ne?
Ja.
Also da kann ich auch eine große Klarheit haben und ich lasse mich auch nicht beleidigen und ich halte meine Timeline auch in Ordnung. Ne?
Mhm.
Und wenn ich auf LinkedIn blöde Kommentare kriege, dann überlege ich lange, ob ich sie lösche, weil sie so dumm sind und ich sehe, dass die Person das auf jedem Account macht, kann man ja auch immer so, finde ich immer, kann ich immer nur empfehlen, guck mal nach.
Ja.
Erstmal, wo eine Person, die dir komisch kommt, noch überall komisch kommentiert, ist manchmal sehr hilfreich und ist auch ein guter Hinweis dafür, dann zu sagen, lösch sie,
blockier
sie, lohnt sich, keine Energie darauf, bringt gar nichts. Ne? Aber sozusagen sauber bleiben, anständig in der Kommunikation bleiben, aber klar eine Haltung, das ist so meine Linie.
Mhm.
Und bisher hat mir das noch nicht geschadet. Und wenn es mir schaden würde, dann wäre es kein Schaden, würde ich sagen.
Du hast ein klares Profil, ne?
Ja, ja, ja. Also ich finde auch, und das kann ich auch nur wirklich, ich glaube tatsächlich an gesellschaftspolitische Verantwortung. Und ich glaube, dass jeder eine Stimme, die er hat, auch nutzen sollte. Also das ist meine tiefe Überzeugung. Und gleichermaßen erleben wir ja gerade, wie das auch in den Unternehmen ein großes, großes Thema ist. Es ist, ne, frag bitte nicht, wie viele Anfragen ich genau zu diesem Spurring hatte, als nach den
Demos.
Sogenannten Remigrationsplänen sozusagen enttarnten, sage ich bald, Remigrationsplänen von Korrektiv, also die von Korrektiv enttarnt wurden,
genau.
So. Dann die Demos stattfanden und die Unternehmen überlegt haben, wie, was mache ich jetzt?
Ja.
Die CEOs überlegt haben, ne? Und es gibt ja ganz, ganz viele Antworten. Ich habe auch in Unternehmen, mit Unternehmen gesprochen, da haben die CEOs gesagt, wir haben es noch nie gemacht, ich will es jetzt nicht anfangen, ich fühle mich nicht gut damit. Die haben unfassbare Mails nach innen geschrieben, wirklich unfassbar gute Nachrichten nach innen und haben die auch vertreten, aber haben gesagt, ich gehe jetzt nicht raus.
Ja.
Habe ich gedacht, wenn du dich so unwohl da fühlst, bleib drin. Ja? Ne? Aber was du hier nach innen gemacht hast, ist so Weltklasse. Ja. Ne? Lass uns da nochmal drüber gucken und so weiter. Und ne? Es gibt ja ganz verschiedene Formen und die Formen, sind wir wieder bei dem, müssen ja auch zur Person passen und wenn du dich damit nicht wohlfühlst, macht es auch keinen Sinn.
Ja,
ne?
Ja.
Nur wo ich immer sage, komm, da musst du jetzt auch nicht zum Jahrestag von X nochmal schnell hier und hör auf dein Logo einzufärben.
Ja, ja.
Ne? So, aber es gibt so verschiedene Dinge und es ist eine totale Bewegung reingekommen, finde ich. Also das merke ich zumindest an dem, also ich habe ja auch unter anderem die Global Women in PR mitgegründet, das ist ein großes Netzwerk von Kommunikationsfrauen in Deutschland, in der PR. Und dieses Thema der erkennbaren Haltung, wo ich immer sage, die erkennbare Haltung basiert ja eigentlich auf den Unternehmenswerten. Neulich sagte mir einer, es gibt keine Unternehmenswerte. Ich glaube schon, weil es ist der Konsens, worauf sich ein Unternehmen so geeinigt hat, was es so prägt. Und darauf aufbauen und da klar zu kommunizieren und zu sagen, wenn diese Werte in Frage gestellt werden, laut und deutlich, dass ich dann auch meinen Mitarbeitenden das Gefühl gebe, dass ich für diese Werte sehr wohl einstehen werde,
ja, ja.
Und dass die nicht irgendwie immer wie ein Fähnchen nach dem Wind mal gelten und mal wieder nicht gelten, mal gelten und mal wieder nicht gelten. Das ist so ein Punkt.
So Hüter der Marke, so auch.
Ja, das ist wirklich, das ist eigentlich ein Hüten der Marke auch. Dann auch zu sagen, hinter der Marke stehen bestimmte Werte. Und wenn die Werte, wenn es lauter wird beim Infragestellen dieser Werte, wenn sich Mitarbeitende fragen müssen, ob diese Werte denn im Unternehmen, in dem Umfeld jetzt noch gelten, ja, dann würde ich schon sagen, ist es Zeit, sich deutlich zu artikulieren. Und das kann manchmal auch, gerade für Leute, die sonst sehr wenig rausgehen, auch eine ganz klare Artikulation nach innen sein. Es geht aber nicht, dass man sich dann versteckt.
Zuletzt würde mich nochmal interessieren, wie du so die Entwicklung rund um KI verfolgst, wie du die Risiken auch siehst, ja, auch in den News. Wir sind jetzt vor dem US-Wahlkampf, also an anderer Stelle passiert auch sehr viel. Allein dazu kann man eine ganze Podcast-Reihe machen, aber natürlich denken wir in Chancen hier. Wie ist da so dein Blick drauf?
Ich bin keine KI-Expertin, deshalb bin ich ganz vorsichtig damit. Also meine Perspektive von außen, also das eine ist das ganz, ganz große Thema, das echte Geschehen von künstlich erzeugt sozusagen, von Fake News so zu unterscheiden, was mit KI ja unfassbar schwer wird.
Du
ja.
brauchst KI eigentlich, um gefakte News von KI zu entlarven.
Genau, ja. Genau so ist es. Ne? Und das ist wirklich, ich habe das ja in den Anfang erlebt, wie wir geguckt haben auf der Domplatte, was ist da wirklich passiert und geguckt haben, was sind die echten Bilder, was sind die unechten Bilder und wie wir sozusagen damit umgegangen sind und die Leute im Nachrichtensendern geschult haben, um Videos zu erkennen, die echt sind, um Videos zu erkennen, die nicht echt sind, Fotos zu erkennen, die echt sind. Idealerweise habe ich irgendwann dafür eine KI, die das tut. Und was ich mich nur eben frage, und das ist jetzt wirklich, und das da meine ich wirklich Sorge, ist, das eine ist ein Nachrichtensender oder ein großes professionelles Medium oder Leute, die sehr viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und die so aufgewachsen sind, dass sie sagen, unter zwei Quellen atme ich nicht ein und aus. Ja? Ne? Aber Social Media tickt ja nicht so. Auf Social Media kann ich mit dem größten Fake heute wahnsinnig viel erreichen. Die Leute lesen die Dinge nicht zu Ende, die öffnen keine Links, reicht die Headline.
Genau.
Und wenn da irgendwas steht, dann, ne? Und wenn die Headline auch noch, die kann gefälscht sein, das reicht schon.
Wir sehen es ja an.
Da brauche ich keine KI, die kann ich mir bauen mit meinem irgendwie, da kann ich in Canva, kann ich die in eine Webseite nachbauen.
Das ist, was die AfD auf TikTok macht, ne?
Ja.
Populistisch.
Ja. Ja. Ne, da geht, es geht, also ich kann wahnsinnig viel kompletten Unfug, der Menschen aufhetzt,
triggert,
der unsere Gesellschaft spaltet, der sozusagen, also ich meine, Populismus und egal ob Extremismus in der einen oder anderen Richtung funktioniert ja vor allem dadurch, dass ich Menschen, dass ich auf der Wut sozusagen, so ein Feindbild, mit der Wut mein Geschäft betreibe Und dafür brauche ich natürlich immer mehr und immer höhere Triggerpunkte. Und dafür ist KI natürlich ein unfassbar gutes Werkzeug. Ich bin aber eine Optimistin.
Ja, sehr gut.
Und weil ich eine Optimistin bin, glaube ich, müssen wir doch als Menschen und als Gesellschaft auch in der Lage sein, mit KI genau das auch wieder zu enttarnen und irgendwie den Konsens zu finden. Bedeutet aber eben auch, und dann höre ich auch wirklich auf, dass wir mit unseren Kindern, mit Jugendlichen und so weiter wirklich eine sorgsam und intensiv schon früh über all die Mechanismen von sozialen Netzwerken etc. reden und über solche Fragen von Fake und Wahrheit oder
wir müssen ran.
Informationen und Quellen und wann empöre ich mich und wann ist die Empörung zu früh etc. Also das ist eine Aufgabe, die ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, finde ich. Da müssen wir ran.
Also KI fordert uns heraus gewissermaßen. Ne?
Die fordert uns heraus, aber sie ist ja, sie ist die Hölle und sie ist auch das Gegenteil davon. Also bitte, ja. Sind unfassbare Möglichkeiten auch in einer Zeit, wo wir über Fachkräftemangel und alles mögliche große Unternehmen sich Gedanken machen, dass ein großer Teil ihrer Mitarbeitenden in Rente steht und sie große Transformationsprozesse machen müssen. KI ist auch ein Segen. Ja? Es ist wie überall, wir müssen was draus machen. Also wenn wir jetzt einfach nur sagen, huch, ja, KI fällt auch nicht vor, wenn wir es auch von Menschen machen.
Die Anne M. Schüller, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, die ist ja auch als Speakerin auf vielen Bühnen unterwegs, auch zu Management-Themen, und die meinte auch hier im Podcast, das war ja auch so, als das Messer erfunden wurde. Ne? Da gab es die einen, die gesagt haben, auch krass, jetzt werden alle irgendwie umgebracht durch dieses Messer und gleichzeitig konntest du es als Werkzeug benutzen und Essen zubereiten, dich verteidigen, alles Mögliche. Und so ist es hier vielleicht auch ein Stück weit.
Genau, absolut. Es stecken wahnsinnig viele Chancen darin. Es ist aber tatsächlich an uns, nicht irgendwie nur Nutzer von etwas zu sein, sondern Gestalter von etwas zu sein. Und mit diesen nicht Nutzer, sondern Gestalter zu sein, das von vornherein und früh schon in der frühen Bildung schon immer zu sagen, ich benutze nicht nur ein Handy, benutze nicht nur eine Software, ich beginne zu verstehen, was dahinter ist. Oder zumindest kann ich die richtigen Fragen stellen. Das sagt Anders Insert immer, das finde ich immer gut. Wir sind eine Gesellschaft, die es noch besser lernen muss, Fragen zu stellen.
Ja.
Das ist einer der wichtigsten Skills sozusagen der Zukunft, das teile ich. Und deshalb, KI ist für mich kein Horror. KI ist eine Riesenherausforderung, eine Riesenchance und deshalb lass es uns geben. Außerdem, es ist existent, also wir müssen eh damit umgehen.
Ja, kann man nicht ignorieren.
Ja.
Ja, super. Du hast ja vorhin schon fast ein super Schlusswort gesagt, aber gibt es vielleicht noch etwas, was du so am Ende den Hörern und Hörerinnen mitgeben willst? Wir haben heute viel gehört, wie du so deinen Weg gegangen bist, mutig, gestaltend. Wir haben vielleicht noch gar nicht so viel über deine persönlichen Herausforderungen heute gehört, das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber was kannst du abschließend noch so mitgeben?
Was ich mitgeben würde, wäre tatsächlich das, was ich schon gesagt habe, trau dich. Also dieses es ist wirklich ein Glück, wenn Menschen mit verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen Backgrounds und nicht, weil ich jetzt hier den großen Diversity-Vortrag halten will, ich empfinde es wirklich als Glück, immer meine Teams, wenn ich die Chance hatte, sie zusammenzustellen, so zusammengestellt, dass sie wirklich sehr, sehr verschieden sind. Und es verschieden heißt ja nicht irgendwie verschiedene Haare, verschiedene Hautfarbe, sowieso, ne? Das ist, sind Familien ticken anders als Singles und ein Musikliebhaber ist anders als jemand, der immer zu im Theater rumhängt, ja. Ne? Und diese Verschiedenheit zu leben, er nutzt die Zeit, miteinander zu reden und zu entdecken, was andere fasziniert, weil daraus erwächst so viel, da lernt man so viel draus. Und ich würde immer mitgeben, interessiere dich für Menschen und trau dich so zu sein, wie du bist, weil du bist auch eine Bereicherung, ja.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für diesen sehr bunten Podcast heute. Ich finde, da steckt sehr, sehr viel drin und ich glaube, den kann man sich auch zweimal anhören. Also von daher viel Erfolg auch weiterhin dir und viel Gesundheit natürlich.
Ich danke dir.
Bis bald.
Danke. Schöner Gesprächspartner bist du, ganz toll.
Danke dir.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Christina. Alle Links wie immer in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein paar Sterne da in eurer Podcast-App, bewertet den Podcast und schreibt eine kleine Rezension. Das könnt ihr auf Spotify und Apple Podcast tun. Alle Links zu dem, was ich so tue, ich bin auch als Speaker und Moderator unterwegs, findet ihr auch in den Shownotes. Ihr könnt mich auch gerne buchen. Ihr könnt auch gerne als Partner in diesen Podcast kommen und dieses Projekt noch viel, viel größer machen. Wir sind kurz vor dem 6. Geburtstag. Der wird im November kräftig gefeiert. Die Vorbereitungen laufen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitmachen und fürs Feedbacken. Schöne Grüße. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und bleibt connected.